Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Michael Thees. Ich vertrete hier den Kollegen Gutting als geschäftsführenden Vorsitzenden. Wir haben da so eine Regelung, dass dann, wenn derjenige nicht da ist, das Ausschussmitglied, was am längsten im Deutschen Bundestag angehört, übernimmt. Ich gehöre als Zweitältester sozusagen, so schnell kann es gehen, den Bundestag an und übernehme deswegen die Sitzungsleitung heute. Ich eröffne ganz offiziell die Sitzung, begrüße zunächst alle anwesenden Sachverständigen. Wenn ich das nicht einzeln tue, dann einfach, um Zeit zu sparen, damit wir gleich genug Zeit haben, um auf die Fragen zu beantworten. Ich weise noch darauf hin, dass die Sitzung in hybrider Form stattfindet, unter Vollpräsenz der Mitglieder. Ich begrüße alle Kolleginnen und Kollegen noch mal recht herzlich im Saal und außerdem ein herzliches Willkommen an die Gäste auf der Tribüne. Bevor wir in die Tagesordnung eintreten, möchte ich darauf hinweisen, dass der Ergebnisvermerk der Ableutebesprechung am 5. Juni an alle Ausschussmitglieder verteilt wurde. Und da wurden viele Dinge, die heute ebenso stattfinden, auch festgelegt. Soweit sich kein Widerspruch erhebt, wird wie vorgeschlagen verfahren. Ich sehe jetzt keinen Widerspruch hier im Saal, deswegen werden wir das tun. Der Gegenstand der Anhörung ist zum einen der Gesetzentwurf der Fraktionen CDU, CSU und SPD für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland, die Bundestagsdrucksache 21-323. Dazu kommt noch der Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Gerechtigkeitslücken im Steuersystem schließen, Steuerbetrug wirksam bekämpfen und Einnahmebasis des Staates stärken. Das ist die Bundestagsdrucksache 21-356. Soweit Sie als Sachverständige, die im Finanzausschuss vorab schriftliche Stellungnahmen zugesendet haben, sind diese auch an die Mitglieder verteilt worden. Sie werden auch Bestandteil des Protokolls der heutigen Sitzung. Für das Bundesministerium der Finanzen darf ich hier im Saal Herrn Parlamentarischen Staatssekretär Schrodi und weitere Fachbeamte herzlich begrüßen. Ferner begrüße ich die Vertreterinnen und Vertreter der Länder. Zum Ablauf der Anhörung. Für die Anhörung ist ein Zeitraum von 1 Stunde und 30 Minuten vorgesehen, also bis circa 15.30 Uhr. Ziel ist es, möglichst viele Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit zur Fragestellung zu geben. Da hat sich der Finanzausschuss auch in dieser Legislaturperiode für folgendes Verfahren entschieden. Die vereinbarte Gesamtzeit wird in Einheiten von jeweils 5 Minuten unterteilt. Die Anzahl der Einheiten richtet sich nach der Größe der Fraktion im Bundestag. In diesem Zeitraum von 5 Minuten müssen sowohl Fragen als auch Antworten erfolgen. Also, je kürzer die Frage, desto länger bleibt den Sachverständigen Zeit für ihre Antworten. Wenn mehrere Sachverständige gefragt werden, bitte ich darauf zu achten, dass den folgenden Experten ebenfalls Zeit zur Antwort bleibt. Sonst wird es immer ein bisschen komisch, ne? Wenn die dann gar nicht mehr antworten können. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, zu Beginn ihrer Frage immer die Sachverständigen zu nennen, an die sich die Frage richtet. Bitte nennen Sie, wenn Sie den Verband benennen, nicht Abkürzung, sondern den vollen Namen, um Verwechslungen zu vermeiden und das Protokoll zu vereinfachen. Die Fraktionen werden gebeten, soweit nicht bereits geschehen, ihre Fragesteller bei mir anzumelden. Das ist auch weitestgehend schon erfolgt. Die heutige Anhörung wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet per Livestream übertragen. Anschließend ist die Aufzeichnung der Anhörung in der Mediathek des Deutschen Bundestages abrufbar. Zum Protokoll. Zu der Anhörung wird ein Wortprotokoll erstellt. Zu diesem Zweck wird die Anhörung aufgezeichnet. Ich gehe davon aus, dass Sie alle mit der Aufzeichnung einverstanden sind. Zur Erleichterung der Protokollierung anhand der Tonaufzeichnung werde ich die Sachverständigen vor jeder Abgabe einer Stellungnahme noch mal namentlich aufrufen. Ich darf alle bitten, die Mikrofone zu benutzen und sie am Ende der Redebeiträge auch wieder abzuschalten, damit es nicht hier zu technischen Störungen kommt. Da die Bildübertragung ins Internet an die Nutzung des Mikrofons gekoppelt ist, bitte ich Sie, Ihr Mikrofon erst einzuschalten, wenn Ihre Redebeiträge beginnen. Ich weise darauf hin, dass das Mitschneiden der Sitzung auch Bild- und Tonaufnahmen durch Dritte untersagt sind. So, jetzt haben wir die Fragesteller und die erste Frage kommt von Herrn Günzler von der CDU-CSU.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ein herzliches Willkommen an alle Sachverständigen und auch ein herzliches Dankeschön an die Sachverständigen, die die Möglichkeit hatten, in dieser doch recht kurzen Zeit eine schriftliche Stellungnahme vorzulegen. Also wir haben auch großes Verständnis, dass die dann jetzt etwas kurzfristiger teilweise eingegangen sind, aber sie sind trotzdem alle sehr wertvoll. Meine erste Frage richtet sich an Frau Professor Grimm von der TU Nürnberg. Es ist ja mittlerweile allgemeiner Erkenntnisstand, dass sich unser Land in einer nachhaltigen Wirtschaftsschwäche befindet, auch mit einer Wachstumsschwäche versehen. Von daher die konkrete Frage, Frau Professor Grimm, ob die Maßnahmen wie degressive Abschreibung, schrittweise Senkung der Körperschaftssteuer, Absenkung des Thesaurierungssatzes und die Maßnahmen zur Förderung der E-Mobilität einen ersten Beitrag dazu leisten können, gegen die Wachstumsschwäche anzuarbeiten? Und hätten Sie noch konkrete Vorschläge für ein weiteres Gesetz, was wir da noch für weitere Maßnahmen einbringen könnten?
Vielen Dank, Frau Professor Grimm. Sie haben jetzt die Möglichkeit zu antworten.
Ja, herzlichen Dank für die Frage. Es ist richtig, dass Deutschland sich in einer Strukturkrise befindet, die sich schon lange abzeichnet. Und es sind dringend Maßnahmen erforderlich, um sich dem entgegenzustellen. Die Maßnahmen, die in dem Paket vorgeschlagen werden, sind in unterschiedlichem Maße geeignet, aber leisten in ihrer Gesamtheit auf jeden Fall einen ersten Beitrag, um die Wachstumsschwäche zu überwinden. Wenn man die Maßnahmen ganz kurz einordnen möchte, dann kann man sagen, dass die Abschreibungen eher auf Investitionen deutscher Unternehmen abzielen, die am Standort ansässig sind und überlegen, ob sie investieren oder erweitern oder nicht, während die Steuersenkungen eher den Durchschnittssteuersatz reduzieren und somit zum Beispiel ausländische Direktinvestitionen oder Entscheidungen für den Standort Deutschland begünstigen würden. Es spricht aus meiner Perspektive einiges dafür, den Steuersenkungen eine größere Priorität einzuräumen als den Abschreibungen. Aktuell sind ja erstmal Abschreibungen vorgesehen und dann erst schrittweise ab 2028 die Steuersenkungen. Ich halte das für zu spät, weil durchaus aus Sicht der Unternehmen Zweifel daran herrschen können, ob das dann auch in dem versprochenen Volumen kommt. Jetzt sieht man, dass der effektive Steuersatz, die effektive Steuerbelastung in Deutschland, wenn man nach hinten schaut, eigentlich immer niedriger ist, als wenn man nach vorne schaut. Und das ist eben der Fall, weil man relativ häufig solche Abschreibungsmodelle hat, die aber natürlich nach vorne schauend für die Unternehmen weniger berechenbar sind und deswegen die Entscheidungen für den Standort nicht in dem Umfang positiv beeinflussen dürften, wie die Steuersenkungen. Dass man die Personengesellschaften, den Kapitalgesellschaften gleichstellt, das ist richtig. Da sind ja Maßnahmen im Vorschlag vorgesehen. Die Ausweitung der Forschungsförderung ist auch in hohem Maße richtig. Insgesamt müssten die Maßnahmen flankiert werden von einem Abbau von Regulierung, sodass es auch tatsächlich noch mal attraktiver wird, besonders innovative Geschäftsmodelle in Deutschland voranzubringen, gerade im Bereich Forschung und Entwicklung und dann eben auch Gründung und Skalierung der Produktion in Deutschland. Da wäre es eben besonders wichtig, dass man regulatorische Barrieren abbaut, die Innovationskraft bei uns hemmen, zum Beispiel im Vergleich zu den Vereinigten Staaten. Nicht im vollen Maße überzeugt bin ich von der Förderung der Elektromobilität. Das scheint mir nicht in dem gleichen Maße begründbar mit Blick auf das Wachstum wie die anderen Maßnahmen. Insgesamt also ein Schritt in die richtige Richtung. Steuersenkungen könnte man umfangreicher und früher machen, um die Verlässlichkeit zu erhöhen. Vor allen Dingen, weil es eben sein kann, dass das Abschreibungsinstrument nicht in dem Maße positiv wirkt, wie es vielleicht zu erwarten wäre, weil ja aus den vergangenen Programmen schon Vorzieheffekte möglicherweise stattgefunden haben, aus dem Wachstumschancengesetz. Wenn dort schon investiert wurde und diese Möglichkeiten von vor einigen Jahren schon genutzt wurden, dann sind die Effekte, die jetzt zu erwarten sind, eben entsprechend niedriger. Aber das ist natürlich Spekulation.
Sehr gut in der Zeit. Die nächste Frage kommt von Herrn Douglas von der AfD.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Professor Meyer. Und zwar, Sie anerkennen die grundsätzliche Anreizwirkung durch degressive Abschreibungen. Trotzdem vermuten Sie, dass das vorgeschlagene Investitionssofortprogramm nur einen sogenannten Strohfeuereffekt hervorrufen könnte. Könnten Sie das bitte etwas erläutern? Vielen Dank.
Professor Meyer, Sie haben das Wort.
Dankeschön. Ja, schönen Dank, Herr Vorsitzender. Die AFA wird ja sofort degressiv möglich. Es ist sogar die Wahl zwischen der linearen und der degressiven, was gegebenenfalls zur steuerlichen Ausgestaltung vorteilhaft sein kann, dass man sogar bei der linearen bleibt. Nichtsdestotrotz, die degressive Abschreibung verlagert den Gewinn nach hinten, stellt den Liquiditätseffekt, den Netto-Cash-Flow-Effekt nach vorn im Endeffekt und hebt das nachher in den späteren Jahren wieder auf, mit anderen Worten eine Umkehrung habe. Man hat also per Saldo nur einen Zinseffekt. Hinzu kommt die Spezialität, dass die AFA-Vorteile erst ab dem 30. Juni gelten soll. Für mich stellt sich die Frage, warum 30. Juni, warum nicht ab 1.1. Mitnahmeeffekte sind natürlich immer vorhanden, aber sie sind, glaube ich, in diesem Programm nicht unerwünscht. Im Verhältnis zu der Kapitalsteuerabsenkung kann man sagen, ist das ein kurzfristiger Effekt. Die Kapitalsteuerabsenkung geschieht ja erst in späteren Jahren und ist auch eine endgültige, mit der Folge, dass auch die Ausfalleffekte für das Steuerbudget dann mit jährlich 25 Milliarden kalkuliert werden, wobei mir unklar ist, wie man auf diese Zahl kommt, weil von Multiplikatoreffekten ja hier überhaupt nicht die Rede ist und wir da vielleicht auch eine gewisse Gegenfinanzierung haben. Hinzu kommt, dass wir einen gewissen Bürokratieaufwand haben bei der AFA, insbesondere wenn wir die auf das halbe Jahr begrenzen. Bei der Körperschaftsteuerabsenkung haben wir den Vorteil, dass im Augenblick Deutschland ja mit einem Durchschnittssteuersatz von um die 30% sehr hoch ist oder sogar etwas höher ist der Steuersatz, 29,9%. Nur Portugal ist im EU-Durchschnitt höher. Großbritannien und die USA liegen erheblich niedriger, genauso Frankreich und die Niederlande, die bei 25% sind. Insofern würde man die Wettbewerbsbedingungen dann deutscher Unternehmen entsprechend verbessern. Und da kann man sagen, das ist sicherlich erwünscht und der richtige Weg. Die Frage ist allerdings, warum macht man das nicht jetzt sofort? Oder mal so gesagt, warum macht man überhaupt diesen Umweg über die AFA, die ja lediglich ein Strohfeuer ist, verpufft dann gegebenenfalls? Frau Grimm hat von Vorzieheffekt gesprochen. Insbesondere jetzt zum Ende des Zyklus 2028 werden die Unternehmen sich gegebenenfalls überlegen, nehme ich den Vorteil noch in Kauf. Umgekehrt haben wir ja aus Corona-Zeiten auch die degressive Abschreibung möglicherweise noch im Nachholeffekt, dass das also gar nicht so wirkt, weil zur Corona-Zeit hat man natürlich auch vorgeholt. Also von daher halte ich insgesamt die AFA-Geschichte für nicht so positiv.
Ja, vielen Dank. Eine Minute habe ich noch. Dann kurz noch eine zweite Frage. Halten Sie den vorgeschlagenen Weg der Senkung des Körperschaftsteuersatzes und des Thesaurierungssatzes in der Form, wie er hier vorgelegt wird, für richtig?
Herr Mayer.
Also berechtigterweise kam ja die Kritik von den Wirtschaftsprüfern, dass wir bei der Thesaurierung Personengesellschaften möglicherweise einen Vorteil nicht ganz ausschöpfen, der möglich ist, indem wir nämlich die Wahl haben zwischen dem Thesaurierungssatz und dem persönlichen Steuersatz. Und da könnte man vorschlagen, das nachzubessern, um quasi die Personengesellschaften entsprechend zu fördern.
Okay, vielen Dank. Die nächste Frage kommt von der SPD, vom Kollegen Marvin.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage würde sich an Professor Dr. Dulin richten, auch zu den makroökonomischen Effekten des Gesetzesvorhabens. Einmal, wie schätzen Sie die kurzfristigen sowie die langfristigen Effekte des Maßnahmenpakets auf Wachstum und Konjunktur des Wirtschaftsstandorts ein, insbesondere auch im Hinblick auf das Zusammenspiel der geplanten steuerlichen Maßnahmen mit der Errichtung des Klima- und Transformationsfonds? und vielleicht auch in einer Abschichtung der unterschiedlichen Maßnahmen und Instrumente. Wo sehen Sie da die höchsten Prioritäten für Wachstums- und Konjunkturimpulse?
Herr Professor Dolin, Sie haben das Wort.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Frage. Ich sehe dieses vorliegende Investitionssofortprogramm als ein sinnvolles Element einer breiteren Wachstums- und Konjunkturstrategie der Bundesregierung, wobei das zentrale Element die Ausgaben aus dem Sondervermögen Infrastruktur sind. Diese Ausgaben werden zur Erneuerung des Kapitalstocks beitragen, nach unseren Simulationen auch private Investitionen anregen und das Bruttoinlandsprodukt mittelfristig um 3-7% nach Modellierung erhöhen. So, nun kann man sich fragen, warum braucht man das Programm, was heute hier liegt? Und der Grund ist aus meiner Sicht, dass dieses Investitionsprogramm später anläuft. Übrigens, das Investitionsprogramm ist das, warum nicht nur mein Institut, sondern ganz viele Institute heute eine Wirtschafts- und Konjunkturwende für die deutsche Wirtschaft sehen. Wir hatten im letzten Jahr, ist man davon ausgegangen, dass man 2025 praktisch kein Wachstum hat und es gab kein Anzeichen, dass sich das ändert. Inzwischen sind praktisch alle Institute eingeschwenkt auf die Erzählung oder die Prognose, dass im nächsten Jahr das Wachstum deutlich anzieht. Und da ist eben zentral dieses Investitionsprogramm. Und was heute verhandelt wird, schließt daran an, denn es hilft, bis dieses Programm hochfährt, die privaten Investitionen anzuregen. Und darum ist da auch zentral aus meiner Sicht die degressive AFA, die da drinnen ist. Ein bisschen Förderung für E-Mobilität, aber das ist quantitativ nicht so wahnsinnig viel. Aber diese degressive AFA ist das, was jetzt einmal Vertrauen schafft, auch Planungssicherheit schafft, weil die Unternehmen warten seit einem Jahr auf Investitionsforderungen und haben Investitionen aufgeschoben. Es schafft Liquidität bei den Unternehmen und es regt eben jetzt auch schnell Investitionen an. Die geplante Senkung der Körperschaftsteuer sehe ich dagegen deutlich kritischer. In meiner Lesart ist die moderne Literatur zeigt, dass wenn ich Investitionen als neue Anlage und Ausrüstung im Inland angucke und nicht Übernahmen deutscher Unternehmen durchs Ausland, ist die relativ irrelevant. Es gibt eine Metastudie, die sich 40 andere Studien mit über 400 Schätzungen angeguckt hat. Da kann man keinen Effekt der Körperschaftsteuersenkung auf Wirtschaftswachstum und Investitionen finden. Relativ gut publiziert. Wir haben eine neue Studie von OECD-Ökonomen. Die haben festgestellt, dass sie eigentlich auch seit der Finanzkrise nicht mehr richtig zeigen können, dass das Absenken von Steuersätzen Investitionen ankurbelt. Von daher ist das etwas, was in diesen Dingen, die da jetzt kommt, aus meiner Sicht die niedrigste Priorität haben sollte. Ist auch übrigens das teuerste für den Haushalt. Denn wie auch schon gesagt worden ist, die degressive AFA verschiebt Steuerlast nach hinten, hilft aber den Unternehmen bei hohen Zinsen schon. Das ist nicht nur ein Liquiditätseffekt, sondern es ist auch wirklich ein Effekt, dass Finanzierungskosten gespart werden. Und die Senkung der Körperschaftsteuer kostet dafür dauerhaft Staatseinnahmen.
Vielen Dank. Nochmal eine Nachfrage, weil Sie die degressive Abschreibung hervorgehoben haben. Die soll ja jetzt wirken zur Mitte des Jahres. Man hätte sie ja auch zum 1. Januar sozusagen rückwirkend einführen können. Hätten Sie dafür einen Bedarf gesehen oder hätte das noch etwas gebracht für die Konjunktureffekte?
Ganz klar nein. Es geht darum, dass hier Investitionen angeregt werden und die Investitionen, die im ersten Halbjahr nicht gemacht worden sind, die können auch nicht gemacht werden, wenn ich jetzt einen Anreiz dafür schaffe. Da fehlt die Zeitmaschine für. Also darum muss man das jetzt nicht machen. Es ist auch nicht so, dass es da Vertrauensschutz geben würde. Es ist den Unternehmen nicht versprochen worden, dass es rückwirkend gemacht wird. Und wir sehen in den makroökonomischen Zahlen, dass tatsächlich Investitionen übrigens seit dem Sommer 2024, wo ja von der Ampelkoalition Förderungen angekündigt worden sind, ab dem Januar Investitionen verschoben worden sind. Und wir würden davon ausgehen, dass sobald die degressive AFA jetzt verabschiedet wird, die Unternehmen wieder beginnen zu investieren. Und darum haben wir in der Prognose, wie übrigens auch andere Institute, ab dem zweiten Halbjahr auch eine Erholung der Ausrüstungsinvestitionen in Deutschland eingestellt.
Vielen Dank. Nächste Frage kommt von Bündnis 90 Die Grünen, von der Kollegin Beck.
Von mir und unserer Fraktion einen herzlichen Dank an alle Sachverständigen, die hier sind und sich die Zeit nehmen, um über diesen aus unserer Sicht auch sehr wichtigen und ja auch sehr umfangreichen Gesetzentwurf zu sprechen. Unsere Frage richtet sich an Professor Sebastian Eichfelder in dieser ersten Runde, beziehungsweise unsere drei Fragen. Einmal, wie schätzen Sie denn den Gesetzentwurf der Bundesregierung auch noch mal in Hinsicht auf die Wirksamkeit ein, sowohl ökonomische Zwecke zur erreichen, Wirtschaft anzukurbeln, aber halt Mindereinnahmen auch in Bezug auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die politische Stabilität. Und dann haben wir ja auch einen eigenen Antrag eingereicht als Grüne, um Gerechtigkeitslücken glatt zu ziehen, Ausnahmen im Steuersystem anzugehen. Und wie bewerten Sie denn diese Vorschläge, die ja auch wiederum auf der Finanzierungsseite einen Beitrag leisten könnten, inklusive natürlich auch dem Thema Cum-Cum und Bekämpfung von Finanzkriminalität?
Professor Eichfelder, Sie haben das Wort.
Zu schnell. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, für die Gelegenheit, hier zu sprechen und auch vielen Dank für die Einladung. Zum Gesetzentwurf ganz kurz. Also grundsätzlich finde ich es auf jeden Fall gut, dass die Bundesregierung oder eben auch die Regierungskoalition hier die Krisensituation angeht und damit auch Handlungsbereitschaft zeigt. Ja, was die Einschätzung der Maßnahmen im Einzelnen angeht, würde ich aber Frau Grimm schon in einigen Punkten auch stark widersprechen wollen, mich da eher an Herrn Dullier orientieren. Oder Dullin, ne? Genau, Entschuldigung. Ja. Also zum einen muss man sagen, was Sonderabschreibungen angeht, gibt es inzwischen eine umfassende empirische Literatur, die eben zeigt, dass die sehr, sehr effektiv sind. Ja, die Elastizitätsschätzung, zitiere ich mal hier so ein paar Studien, die gehen von 2,9 bis 14, ja, während die Elastizitätsschätzungen für Steuersatzsenkungen und Investitionen so zwischen 0,2 und 1 liegen. Also wenn man das jetzt mal so für, nimmt, ja, kann man sagen, das sind 10-mal so große Effekte der Sonderabschreibung. Ja. Und von daher verstehe ich auch nicht ganz, wie Frau Grimm jetzt so zur Aussage kommt, dass der Steuersatz da sozusagen so zu stark zu priorisieren sei. Ja. Zum anderen muss ich sagen, wenn wir uns die Politik in Deutschland Steuerpolitik der letzten 20, 30 Jahre anschauen, dann haben wir massive Steuersatzsenkungen schon gesehen. Das Versprechen war immer Wirtschaftswachstum, aber leider ist es nicht eingetreten. Ja, also das Wirtschaftswachstum, das durchschnittlich in den 1990er Jahren lag bei 2,24%. Das Wirtschaftswachstum im Zeitraum nach der Unternehmenssteuerreform 2008, 2009 lag bei 1,28%, also deutlich niedriger. Und wenn wir die Finanzkrise rausrechnen, sind es immer noch nur 1,68%. Ja, und wenn wir uns dann die empirische Literatur anschauen, Herr Dullin hat ja gerade die Metastudie von Gechert und Heimberger schon erwähnt, dann finden wir überhaupt keine Evidenz dafür, dass Unternehmenssteuersenkungen per se zu mehr Wirtschaftswachstum führen. Ja? Insofern kann man sagen, diese Aussage oder diese Erzählung ist aus meiner Sicht ein Märchen für Erwachsene oder ein Mythos, aber es entspricht eben nicht der Realität. Ja? Ansonsten müssen wir halt festhalten, dass diese Politik natürlich schon zu Effekten geführt hat, insbesondere was die Einkommens- und Vermögensverteilung angeht. Und wenn wir uns hier den Zeitraum von 1995 bis Ende der 2020er Jahre anschauen, dann können wir sehen, dass die unteren 50%, ja, 1995 noch 25,9% des Nationaleinkommens hatten, ja, und 2000 und dann Ende der 2020er, ja, da war es deutlich weniger, jetzt muss ich mal gerade wieder gucken, wo wir es hier haben, 13,48%, also massiv reduziert. Gleichzeitig hat der Anteil der oberen 1% und 10% am Nationaleinkommen um 10 Prozentpunkte zugenommen, also massiv. Also was wir sehen, ist eine groß angelegte gesellschaftliche Umverteilung, von der eben insbesondere die Oberschicht profitiert, während die untere Mittelschicht im Grunde benachteiligt wird. Ja, und das hat eben auch Auswirkungen auf Wahlergebnisse. Und die sehen wir dann auch, wenn wir uns zum Beispiel Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen anschauen, 2024 im letzten Jahr. Ja, da haben die demokratischen Parteien kein besonders erfolgreiches Ergebnis hingelegt. Und das zeigt uns eben auch, dass die untere Mittelschicht entfremdet wird, ja, von der Demokratie, wenn man Steuerpolitik quasi immer zu ihren Lasten macht. Zu den Vorschlägen kann ich nur begrüßen, ja, also was Frau Beck hier angeregt hat. Also in der Immobilienbesteuerung zum Beispiel kann ich sagen, dass wenn Fremdfinanzierungsquoten hoch sind, ja, und dass wir dann teilweise negative effektive Steuerbelastungen auf Immobilieninvestitionen haben, ja, also eine massive Privilegierung ohne Sinn und Verstand, verzerrt Investitionen, ist ungerecht. Ähnlich auch bei der Erbschaftssteuer. Ja, also es kann nicht sein, dass, sagen wir mal, Erbschaften von mehr als 300 Wohneinheiten, dass die steuerlich günstiger behandelt werden, als wenn ich eine Immobilie veräußere. Und zu den Cum-Cum-Geschäften, da würde ich nur kurz auf, ja, jetzt bin ich fast cool mit der Zeit, ja, aber also da würde ich auf die Vorschläge meines Kollegen Christoph Spengel verweisen wollen. Ja, genau. Danke für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Die nächste Frage kommt von der CDU-CSU, von Herrn Hoffmann.
Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen heute. Meine Frage richtet sich an Frau Professor Schanz, sowohl als auch für eine zweite Meinung an den BDI. Die Regierung hat ja ein Programm eingerichtet, um Investitionen anzureizen und setzt dort insbesondere auf die degressive AFA, die wir für einen gewissen Zeitraum einräumen möchten. Ist diese Maßnahme dazu geeignet, die Investitionen wieder zu boosten, zum einen, und zum zweiten macht es auch steuerlich Sinn.
Frau Professor Schanz, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich versuche mich kurz zu fassen, wir haben ja knappe Zeit. Wurde jetzt schon gerade über Effekte gestritten. In echt gibt es verschiedene Studien, die sowohl für Steuersatzsenkungen als auch für Sonderabschreibungen eben positive Wirkungen zeigen. Zuletzt auch die Steuersatzsenkung in den USA, die sehr wohl dafür sorgen, dass mehr investiert wird. Über die Effektgrößen möchte ich jetzt gar nicht streiten. Das heißt, das ist als positiv einzuschätzen, die degressive AFA und auch übrigens die Steuersatzsenkung. Wir waren so aus dem Rahmen gefalten. Da geht eine große Signalwirkung auch aus von diesen Steuersätzen im internationalen Vergleich, dass es hier absolut Sinn macht, zu Ländern aufzuschließen, zu großen, am Ende ja, befreundeten Konkurrenzen, Ländern Frankreich, Italien, USA, China, UK, die alle wie magisch verabredet bei so einem Satz von 25% sind. Und ganz viele Staaten, die auch eben so eine degressive Abschreibung, also da einen erhöhten Bedarf sehen, um Investitionen anzureizen. Und ich sehe es genauso, dass das nicht rückwirkend gemacht werden soll, sondern jetzt gemacht werden soll, was absolut Sinn macht. Ich würde noch ein Wort ausholen, während ich die Maßnahmen insgesamt für sehr positiv halte, auch übrigens Forschungszulagengesetz, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das ist mal ein richtig mutiger Vorschlag, zu sagen, es werden pauschaliert einfach eine weitere Bemessungsgrundlage zugelassen, ohne dass jetzt weitere Belege und Bürokratie aufgebaut wird. Das ist sehr positiv. Aber es gibt auch einiges, das noch fehlt. Also ganz viele Strukturreformen, gerade ganz viel Bürokratieabbau, sind überhaupt nicht enthalten. Was in diesem Zeitablauf, würde ich sagen, noch sehr selbstverständlich ist. Also ich bin tief beeindruckt von dem Tempo dieses Gesetzesentwurfs auch. Aber das ist, wie es ja auch drinsteht, ein erster Schritt. Und ich glaube, dass für diese, Sie haben gerade gefragt nach, wirkt das, dass noch ganz viel dazugehört im zweiten Schritt. Und da haben wir ja gerade mit den Expertenkommissionen viel für vorgelegt. Und wir hoffen, dass das auch noch weiter umgesetzt wird.
Vom Bundesverband der Deutschen Industrie, jetzt weiß ich nicht, wer will antworten. Herr Dorenkamp.
Ja, wir hatten uns gerade kurz abgestimmt. Sie hatten ja, Herr Hoffmann, insbesondere nach der degressiven AFA gefragt. Und da möchte ich nur unterstützen, was die Kollegin Debbie Schanz gerade ausgeführt hat und noch ergänzen wollen aus der betrieblichen Praxis. Ich leite die Konzernsteuerabteilung der Deutschen Telekom. Wir investieren sehr viel in Deutschland, dass die degressive AFA unmittelbar liquiditätswirkt. Weil die Finanzämter werden uns fragen, die Vorauszahlungen anzupassen nach unten, damit es nicht später Rückzahlungen gibt. Das ist also etwas, das kommt nicht erst mit ein, zwei Jahren Verzögerung, sondern wir werden die Steuervorauszahlungen für 2025 und 26, 27 anpassen und deshalb mehr Liquidität haben, sobald das Gesetz im Bundesgesetzblatt veröffentlicht ist. Dankeschön. Und wenn man vielleicht dann doch noch, weil wir noch eine Minute haben, noch ein Wort auch oder einen Satz zur Steuersatzsenkung verlieren darf. Sie müssen sich als Unternehmen sich das so vorstellen. Wir hatten jetzt 10 bis 15 Jahre das Gefühl, hinterherzufahren in anderen Ländern. Wir hatten zuletzt die Unternehmenssteuerreform 2008 und alle anderen, die Welt hat sich weitergedreht, sind auf 20-25% gegangen. Deswegen ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir jetzt das Gefühl haben, den Anschluss zu gewinnen. Wir überholen nicht, das wollen wir auch gar nicht, aber wir gewinnen den Anschluss an die anderen Länder, an die USA, an England, an Frankreich. Und dann kann ich meinem Vorstand auch weiterhin ganz guten Gewissens empfehlen, langfristige und auch kurzfristige Investitionen hier in Deutschland zu machen. Man muss nicht mehr sagen, steuerlich sind wir aber schlechter gestellt als woanders. Und das ist aus meiner Sicht die große, ich sag mal, Erfolgswirkung, die dieses Gesetz, das 100-Tage-Gesetz, zur Folge hätte, wenn es denn verabschiedet wird. Vielen Dank.
Danke auch. Die nächste Frage kommt von der Fraktion Die Linke. Herr Görke, Sie beginnen.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich in meiner Fragestellung an Herrn Dr. Bach vom DIW auf die Einnahmeausfälle der öffentlichen Hand erst einmal fokussieren. Durch die degressive Abschreibung oder den Investitionsbooster einschließlich der ersten Stufe der Senkung der Körperschaftssteuer bis 2029 rechnet man ja mit ca. zwischen 46 bis 48 Milliarden Euro Steuermindereinnahmen, von denen zu 60% diese Steuermindereinnahmen bei den Ländern und Kommunen ankommen. Und wenn man das jetzt hochrechnet, in der vollen Jahreswirkung der Senkung der Körperschaftssteuer für die nächsten 10 Jahre sind wir sagen wir mal, bei beachtenswerten 185 Milliarden Euro Entlastungswirkung, beziehungsweise wir sind bei 185 Milliarden Euro, von denen über 100 Milliarden Euro die Länder und Kommunen zu stemmen haben bei Steuermindereinnahmen. Und deshalb wollte ich Sie als Anzuhörender fragen, halten Sie diese Unternehmenssteuerreform für so zielführend, wenn die Länder und die Kommunen eigentlich die größten Anteile an der Investitionstätigkeit hier verzeichnen? Und zweitens, konterkariert nicht diese Steuersenkung das sogenannte Sondervermögen, was eigentlich noch Investitionen anschieben soll? Das vielleicht mal als erste Frage an Sie.
Gut, Herr Dr. Bach, Sie haben das Wort.
Herr Vorsitzender, Herr Abgeordneter, vielen Dank für die Frage. Also Sie sprechen da einen wichtigen Punkt an, die Haushaltslage ist natürlich nach wie vor knapp, trotz des Sondervermögens, das aber ja eigentlich für Investitionen eingesetzt werden soll. Und da besteht natürlich jetzt die Gefahr, dass das angezapft wird für Steuerentlastungen, sozusagen die Schuldenbremse, die ja bisher eher Steuersenkungen verhindert hat, nicht unbedingt Investitionen, die könnte jetzt eben tatsächlich für Steuersenkungen auch eingesetzt werden, beziehungsweise die Ressourcen, die damit mobilisiert werden. Ja, hier sind sozusagen natürlich die Regierung setzt auf mehr Wachstum. Wir haben aber gerade schon gehört, dass das eher fragwürdig ist, ob dieses Instrument tatsächlich die schnellen Wachstumswirkungen bringen wird, zumal ja auch die Steuersatzsenkungen eher erst relativ spät kommen, in Kombination natürlich mit den Abschreibungsvergünstigungen dann den Effekt noch mal etwas verstärken. Also so gesehen geht das schon in die richtige Richtung. Aber das heißt natürlich, dass man auch im öffentlichen Haushalt auch an anderer Stelle Ressourcen mobilisieren muss, auf der Ausgabenseite bei Steuervergünstigungen. Dazu lesen wir ja auch etwas in dem Antrag der Grünen, der hier vorgelegt worden ist. Auch natürlich Steuererhöhungen dürfen nicht tabu sein. Nicht zuletzt auch mit Blick auf die Verteilungswirkungen, die das Ganze zumindest in der ersten Runde auslöst. Darauf bin ich in meiner Stellungnahme eingegangen. Man muss sagen, wir wissen leider relativ wenig, wie das konkret wirkt. Da gibt es große Unsicherheiten, das haben wir ja gerade schon gehört. Was wir aber einigermaßen gut wissen, sind die Verteilungswirkungen von Unternehmenssteuersenkungen in der ersten Runde. Der Unternehmensbesitz ist eben sehr stark konzentriert. Und wenn eben dann diese Milliardenbeträge, die Sie nennen, insbesondere wenn man die Steuersatzsenkungen dann langfristig mitrechnen, das geht eben zu 86% an die reichsten, einkommensreichsten 10% und immerhin noch zu knapp 70% an die reichsten 1%, wenn Sie dann diese Ressourcen, diese Volumina tatsächlich auf die Person herunterrechnen, dann wird Ihnen schwarz vor Augen, was da einzelne Leute profitieren. Das ist natürlich ein Punkt, das ist jetzt in dem Sinne nicht per se schlecht, wenn damit eben tatsächlich der Standort vorangebracht wird, wenn das Wachstum steigt. Und da wäre aber zumindest zu diskutieren, ob man nicht alternative Instrumente, etwa neben der degressiven AFA, Investitionsprämien wurden im Wahlkampf diskutiert, Industriepolitik, Förderprogramme, daneben hält die zumindest für sich genommen potenziell eine größere Investitions- und auch Wachstumswirkungen hat, wenn sie denn vernünftig gemacht werden. Das ist natürlich das Problem, was man damit hat. Und auch die Glaubwürdigkeit in der Wirtschaft ist sicherlich nicht so groß. Von daher ist die Signalwirkung dieses Paketes sicherlich relativ groß. Aber es gibt eben große Vorbehalte und die fiskalischen Dimensionen für die öffentlichen Haushalte sind eben tatsächlich bedenklich. Vielen Dank.
Vielen Dank. Die nächste Frage kommt von der AfD, von Herrn Douglas.
Ja, vielen Dank. Meine Frage richtet sich an Professor Söllner. Sie sagen, dass eine dauerhafte und nachhaltige Entlastung für Unternehmen eine grundlegende Reform der Gewerbesteuer voraussetzt. Was hat an dieser Stelle die Gewerbesteuer mit der Körperschaftssteuer zu tun und kann man beide Steuern nicht unabhängig voneinander sehen?
Ja, vielen Dank für die Frage.
Entschuldigung, ich habe Sie nicht aufgerufen, Herr Söllner, aber jetzt dürfen Sie.
Okay, kein Problem. Vielen Dank für die Frage, Herr Douglas. Diese Steuern sind natürlich zwei getrennte Steuern, ganz klar, aber sie sind insofern nicht unabhängig, da sie natürlich beides Unternehmenssteuern sind. Und in der Tat ist es so, dass die Körperschaftssteuer eigentlich nur die eine Hälfte der Belastung von Kapitalgesellschaften darstellt, die andere Hälfte ist die Gewerbesteuer. So, die Senkung der Steuersätze bei der Körperschaftssteuer geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Man kann jetzt sich darüber streiten, ob das zu wenig, zu spät ist. Klar, man kann sich auch fragen, warum in einem Sofortprogramm hier Maßnahmen drinstehen, die erst 2028 beginnen und 2032 enden. Aber sei es drum. Es besteht natürlich immer die Gefahr, dass diese Steuersenkung auf Seiten der Körperschaftssteuer konterkariert wird durch Hebesatzerhöhungen auf Seiten der Gemeinden, die vielleicht gerade angesichts ihrer misslichen Haushaltssituation in die Versuchung geführt werden, dann sich da schadlos zu halten und die Gewerbesteuereinnahmen dann zu erhöhen. Also ist das eine, dass man nicht sicher sein kann, ob diese Körperschaftssteuersenkung tatsächlich zu einer Entlastung der Unternehmen führt. Zum anderen besteht aus meiner Sicht ein erheblicher Bedarf an einer grundlegenden Reform der Unternehmensbesteuerung. Da gehört vor allem dazu, die Gewerbesteuer endlich mal grundsätzlich anzugehen. Diese Gewerbesteuer, die ist nicht nur eine starke Belastung der Unternehmen, sondern sie ist auch sehr bürokratieintensiv. Sie wissen ja alle, dass der gewerbesteuerliche Ertrag nicht gleich dem Steuergewinn ist. Da gibt es Hinzurechnungs- und Kürzungsvorschriften und dieses und jenes, was die Sache nicht unbedingt einfacher macht. Außerdem ist diese Gewerbesteuer schon seit einiger Zeit degeneriert zu einer Sondersteuer auf Kapitalgesellschaften oder für Kapitalgesellschaften aufgrund der Anrechnungsmöglichkeit für Personenunternehmen bei der Einkommensteuer. Kurz und gut, die Gewerbesteuer gehört grundlegend reformiert, bevor man von einer tatsächlichen Unternehmenssteuerreform sprechen kann. Und es ist ja vorhin schon, der Herr Günzler hat vorhin schon gefragt, welche anderen Vorschläge die Sachverständigen hätten für weitergehende Gesetze. Da gibt es einiges, was man anführen könnte. An erster Stelle würde bei mir zumindest dann die Gewerbesteuerreform stehen. Und auch im Sachverständigenkreis sind Strukturreformen angemahnt worden. Und diese Strukturreformen dürfen sich jetzt nicht nur auf irgendwelchen abstrakten Bürokratieabbau beschränken, sondern auch das gesamte Steuersystem gehört wirklich grundlegend reformiert. Und mit diesen Einzelmaßnahmen, die vielleicht zum Teil begründet sein mögen, zum Teil weniger begründet sein mögen, denke ich, das wird nicht der große Wurf sein. Und die Standortnachteile, die Deutschland im Moment hat und die Wettbewerbsfähigkeit, die im Moment verloren geht, die wird man auf diese Art und Weise, befürchte ich, nicht wiedergewinnen können.
Ja, vielen Dank. Dann noch kurz in Ihrer Stellungnahme führen Sie aus, dass trotz der vorgesehenen Senkung des Steuersatzes auf thesaurierte Gewinne keine Belastungsneutralität besteht. Neben dem hohen bürokratischen Aufwand spricht auch die mangelnde Kapitalmarkteffizienz infolge der Begünstigung von Thesaurierungen gegen die einseitige steuerliche Begünstigung thesaurierter Gewinne. Können Sie das noch kurz erläutern?
Kurz weiß ich nicht, aber ich versuche es zumindest. Also aus volkswirtschaftlicher Sicht sind thesaurierte Gewinne nicht unbedingt besser als entnommene Gewinne. Es kommt immer darauf an, was gemacht wird mit den thesaurierten Gewinnen. Und die Kapitalmarkteffizienz kann insofern beeinträchtigt werden, als man jetzt vielleicht aus steuerlichen Beweggründen Gewinne im Unternehmen lässt, die man stattdessen entnehmen und woanders hätte investieren können und sollen. So viel vielleicht in aller Kürze dazu.
Das war sehr gut in der Zeit. Die nächste Frage kommt von der CDU-CSU, von Herrn Dr. Dorn.
Ja, vielen Dank. Ich möchte auf die Ausführung von Herrn Professor Dornkamp vom BDI noch mal darauf eingehen. Er hatte schon angesprochen, dass wir seit 2008 keine Reform der Körperschaftssteuer mehr hatten, während andere Industrienationen ihre Unternehmenssteuern reduzierten. Jetzt ziehen wir nach. Sie haben schon darauf hingewiesen, wir sind Hochsteuerland und eigentlich bei der Besteuerung der Körperschaft nicht mehr wettbewerbsfähig gewesen. Jetzt durch diese schrittweise Absenkung kommen wir näher an den Durchschnitt ran, sind natürlich trotzdem noch überhalb des Durchschnitts. Deswegen möchte ich jetzt darauf noch mal eingehen. Trotzdem, wenn wir jetzt als Frage auch noch mal in einer ersten Meinung an den Bundesverband der deutschen Industrie und vielleicht auch für eine zweite Meinung noch an Professor Veronika Grimm. Ist jetzt dieses gemeinsame Gesetz der degressiven AFA und dann auch die schrittweise Senkung der Körperschaftssteuer, dass wir das jetzt auch schon ankündigen, erstens ein gutes Signal an das Ausland und zweitens auch
Baut das wirklich auch hinreichend Vertrauen in den Investitionsstandort Deutschland für die nächsten Jahre damit auf? Und eignet sich das dann tatsächlich für Investitionsanreize, Wirtschaftswachstum? Und vielleicht, wenn es Ihnen möglich ist, können Sie vielleicht auch noch eine Einordnung zur Quantifizierung der Effekte geben, vielleicht auch, Frau Grimpf, zu den Refinanzierungseffekten durch dieses mögliche Wirtschaftswachstum, was wir da wieder mittelfristig bekommen würden. Herzlichen Dank.
Gut. Wer antwortet jetzt für den BDI? Die Frau Dr. Winnemann.
Ja, vielen Dank für die Frage. Und wir sehen das aus Sicht der Wirtschaft sehr positiv, dass wir dieses Gesetz jetzt haben in dieser Schnelligkeit. Denn es ist wirklich eine langjährige Forderung, dass wir hier am Standort Deutschland zu einem wettbewerbsfähigen Steuerniveau kommen. Wir sind in Europa bei einem Niveau von, in der OECD bei einem Niveau von 23,6%, in der EU nur bei 21,1%. Und jetzt kommen wir dann auf ein Niveau von maximal 25%. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Das schafft Signale an das Ausland, hier wieder zu investieren. Das stärkt den Standort. Und deswegen begrüßen wir das ausdrücklich. Investitionen sind die Voraussetzung für Wettbewerbsfähigkeit, für Wohlstand und Wachstum. Deswegen ist gerade dieses Paket, erst die Abschreibung und dann der Körperschaftsteuer, die Senkung, ein wichtiger Schritt. Allerdings wäre es natürlich besser, wenn man jetzt direkt in die Körperschaftsteuersatzsenkung einsteigen würde. Aber auch der Fahrt dahin, die Rechtssicherheit, dass es jetzt gemeinsam in diesem Gesetz beschlossen wird, das ist ganz wichtig. Das ist schon sehr gut. Und wir sehen es auch so, dass diese Körperschaftsteuersatzsenkung, das sind volkswirtschaftliche empirische Ermittlungen, die wir auch uns mal angesehen haben, dass Anlageinvestitionen dadurch steigen werden in einem nicht geringen Umfang, dass diese Investitionen dadurch angereizt würden und dass eine Körperschaftsteuersatzsenkung auch einen gewissen Selbstfinanzierungseffekt hat. Das führt zu Mindereinnahmen, aber dauerhaft in einem Zeitraum von ungefähr 10 Jahren würden Selbstfinanzierungseffekte von rund 20% entstehen. Und wir haben auch über vorherige Reformen gesprochen. Die letzte Unternehmenssteuerreform 2008 hat dazu geführt, dass das Körperschaftsteueraufkommen in der langen Linie wieder angestiegen ist. Das zeigt, dass die Unternehmen mehr Gewinne erwirtschaftet haben, dass die hier am Standort versteuert werden. Und das sehen wir auch bei dieser Körperschaftsteuersatzsenkung, die diese Effekte hätte.
Frau Professor Grimm, ein bisschen Zeit haben Sie noch.
Ja, gerne. Ich möchte noch mal ganz kurz darauf eingehen, dass hier auch einiges vermischt wurde jetzt eben in den Stellungnahmen. Es ist natürlich nicht so, dass wir jetzt erwarten können, dass wir ein gleiches Wachstum wieder zurückbekommen automatisch wie vor 20 oder 30 Jahren, weil wir da einfach im internationalen Wettbewerb in einer völlig anderen Position waren. Mittlerweile haben wir einen Strukturwandel weg vom verarbeitenden Gewerbe. Der geht in den Dienstleistungsbereich, aber dort eigentlich in die wenig produktiven Bereiche, also weniger Hightech, sondern viel Gesundheit, Pflege, öffentlicher Dienst. Und das drückt natürlich das Wachstum. Und hier ist es ganz wichtig, eben ein Signal an Unternehmen, auch aus dem Ausland oder diejenigen, die überlegen, gehe ich ins Inland oder verlagere ich, zu senden, dass der Standort attraktiv ist. Wir sind zum Beispiel von China unter Druck und wir können jetzt nicht sagen, wir holen ein Wachstum wie von vor 20, 30 Jahren zurück, sondern wir müssen hier tatsächlich kämpfen um eine Wettbewerbsfähigkeit und um auch Technologieführerschaft in einer deutlich angespannteren geopolitischen Lage, in der auch ein steifer Wind auch aus den emporstrebenden Schwellenländern uns um die Ohren weht. Insofern müssen wir den Standort, glaube ich, attraktiv machen und leben natürlich nicht auf einer Insel. Wir sind mittlerweile Hochsteuerland und wir müssen schaffen, sozusagen im internationalen Steuerwettbewerb hier wieder eine gute Rolle und diese Position neu zu justieren und dadurch eben den Standort relativ zu anderen Ländern zu stärken. Gibt es Refinanzierungseffekte, wenn es verfängt? Natürlich.
Aber
es
muss ganz einhergehen. Kurz, bitte.
Es muss einhergehen mit weiteren Maßnahmen, die natürlich dann das Land auch attraktiv machen. Das hatte ich vorhin schon betont.
Vielen Dank. Die nächste Frage kommt von der SPD, von Frau Heiligenstadt.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will mich einmal dem Thema der Forschungszulage zuwenden und dabei meine Fragen an Herrn Dr. Michelsen richten. Wir haben in dem Gesetzentwurf vorgesehen, um Investitionen in Forschung zu fördern, die Forschungszulage auszubauen. Einmal die Bemessungsgrundlage und der Fördersatz sind da ja entsprechend entscheidend. Wir haben jetzt zum einen die Bemessungsgrundlagen von 10 auf 12 Millionen Euro gesteigert im Gesetzentwurf und wollen auch die förderfähigen Aufwendungen ausweiten. Und deshalb meine Frage an Herrn Dr. Michelsen: Ist der geplante Ausbau der Förderung aus Ihrer Sicht, der Forschungsförderung aus Ihrer Sicht zielgerichtet und wirksam? Wie bewerten Sie die Wirksamkeit dieser Maßnahmen für kleine und mittlere Unternehmen insbesondere? Und würden Sie in der Anhebung der förderfähigen Aufwendungen für Eigenleistung eines Einzelunternehmens und für Tätigkeitsvergütung eines Mitunternehmers ein geeignetes Mittel sehen, um den forschenden Mittelstand zu fördern? Und als zweites sehen Sie konkrete Hinweise darauf, dass große Unternehmen diese Reform in nennenswertem Umfang eventuell nur für Mitnahmeeffekte nutzen könnten? Oder gibt es eher aus Ihrer Sicht strukturelle Anreize für zusätzliche Investitionen?
Herr Dr. Michelsen, Sie haben das Wort.
Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank für die Frage. Die Forschungsförderung ist insgesamt ein geeignetes Instrument, um auch das Ziel oder die Zielstellung dieses Gesetzes zu verfolgen. Also es soll ja das Land insgesamt auf einen höheren Wachstumspfad heben. Und wie erreicht man das? Indem man eben die Produktionsfaktoren Kapital, die Faktorproduktivität und die Arbeit adressiert. Und dieses Instrument adressiert explizit eben die Produktivität oder den technologischen Fortschritt. Insofern ist es ein geeignetes Instrument. Auch von verschiedenen anderen Stellen wurde das ja hier bereits betont. Mit Forschung, Entwicklung, Innovation hat man das Instrument in der Hand, mit dem man hier am stärksten das langfristige Wachstumspotenzial der Wirtschaft anschieben kann. Das Instrument selbst ist momentan ausgelegt vor allen Dingen für eine mittelständische Orientierung. Also es soll vor allen Dingen eben den Mittelstand stärken. Die Ausweitung hier auch der Bemessungsgrundlage und der Fördersätze ist dahingehend zu begrüßen, weil es natürlich den Umfang auch von Forschung und Innovationsprozessen in mittelständischen Betrieben möglich macht und erweitert. Sie hatten darauf abgestellt, ob es noch Möglichkeiten gibt, das zu stärken, insbesondere auch wenn es um die Frage von der Vergütung von Einzeleigentümern oder Miteigentümern geht. Wenn man hier in die Unterlagen schaut, dann sieht man dort Verrechnungssätze von 40 Euro je Stunde. Das scheint mir in Anbetracht der Lohnentwicklung und auch der Gehaltsentwicklung relativ niedrig angesetzt zu sein, insbesondere dort, wo es natürlich um hochqualifizierte Arbeit geht. Also man kann dort durchaus auch überlegen, an diesen Sätzen etwas anzuheben. Der große Hebel wird das sicherlich aber nicht sein, weil es sich ja explizit an die kleinsten Unternehmen richtet. Die Frage ist, wie man Forschungs- und Innovationsprozesse insgesamt deutlich ausweitet. Und hier haben Sie einen Aspekt angesprochen, den ich gerne auch aufgreife. Es geht um die Frage, ob das eben auch für größere Unternehmen attraktiv ist. Die jetzige Ausgestaltung richtet sich, wie gesagt, tendenziell eher an den Mittelstand. Ein Großteil der Forschungs- und Innovationsprozesse wird aber von wirklich großen Unternehmen geleistet. Also über 50% der F&E-Ausgaben, der industriellen F&E-Ausgaben, werden in Betrieben mit mehr als 10.000 Beschäftigten ausgegeben. Für diese Größenordnung sind die Bemessungsgrundlage relativ gering. Und das ist etwas, was den internationalen Standortwettbewerb vielleicht etwas berührt. Also in der Forschungszulage fragen wir ja, wie viel wird hier im Land geforscht? Und mit der Veränderung dieser Bemessungsgrundlage könnte man die Frage adressieren, ob überhaupt in diesem Land geforscht wird oder größere Unternehmen die F&E-Aktivitäten hierher verlagern. Wenn man das möchte, müsste man sehr wahrscheinlich deutlich höhere Summen bei der Bemessungsgrundlage aufrufen. Vorbilder könnten da Frankreich sein oder Österreich, wo es eben keine Deckelung an dieser Stelle gibt. Aber es ist eben eine politische Entscheidung, ob man am Ende des Tages hier eben einen Impuls auch mit Blick auf den Standortwettbewerb um F&E-Aktivitäten gehen möchte. Vielen Dank.
Danke auch. Die nächste Frage kommt von Bündnis 90 Die Grünen. Die möchten die Frage gerne teilen. Und den ersten Teil macht Frau Beck.
Super. Ja, ich knüpfe direkt daran an. Danke, Herr Vorsitzender. Und würde auch an Herrn Michelsen kurz die Frage noch mal stellen, wie Sie denn die Wirkung auf Investitionsanreize einschätzen bei der degressiven AFA, die ja eine degressive AFA ist, versus einer Investitionsprämie, die wir in der letzten Legislaturperiode rauf und runter diskutiert haben, die eher ein Tax Credit wäre, wie die Forschungszulage, um die es gerade ging. Könnten Sie uns da in Bezug auf die Investitionsanreize für die Wirksamkeit dieser beiden unterschiedlichen Instrumente kurz Ihre Einschätzung geben, bitte?
Herr Michelsen, Sie haben das Wort.
Vielen Dank für die Frage. Gerne greife ich das auch auf. Die Frage, ob eben investiert wird, ist auch davon abhängig, wie rentabel letztlich eine Investition ist. Man kann das auf zwei Wegen beeinflussen. Die eine Seite ist zu schauen, dass ich die allgemeine, die Ertragsseite stärke. Das geht über allgemeine Steuersatzsenkungen. Das andere ist, ich kann auch die Preise für Anlagegüter senken, indem ich eben beispielsweise Zulagen gewähre. In ähnlicher Weise wirkt auch die degressive AFA, sie ist eine effektive Preissenkung für Investitionstätigkeit. Der Vorteil von AFA und aber auch dieser Investitionsprämien ist, dass sie eine Lenkungswirkung entfaltet. Also sie verändert den relativen Faktorpreis des Faktors Kapital gegenüber der Arbeit. Und das ist der Unterschied beispielsweise zu einer allgemeinen Steuersatzsenkung. Dort mache ich das Geschäftsmodell insgesamt rentabler, während ich mit diesen Prämien vor allen Dingen eine Lenkungswirkung erziele mit Blick auf Kapitalintensität. Also ich mache damit das Investieren insgesamt attraktiver, was dann eben auch eine höhere Wirksamkeit gegenüber vor allen Dingen den Steuersatzsenkungen aufweist. Bei der AFA und den Prämien wirkt es ähnlich. Es gibt aber gewisse Vorteile der Prämie. Die Prämie ist eben, wenn sie als Vorschuss gewährt wird, auch eine Liquiditätshilfe, die unmittelbar Unternehmen zugutekommt, die auch noch keine Unternehmensgewinne erwirtschaften. Also in Transformationssituationen kann es eben sein, dass es Unternehmen gibt, die noch nicht Gewinne abwerfen. Da würde das sicherlich hilfreicher sein.
Okay. Frau Otte, jetzt für den zweiten Teil der Frage.
Ja, vielen Dank. Meine Frage richtet sich an Herrn Dr. Ronnecker. Und es wurde ja öffentlich viel darüber geredet, welche Folgen die vorgelegten Gesetzentwürfe für die Kommunen auswirken. Vielleicht könnten Sie darauf noch mal eingehen, welche Folgen hätten die Steuerausfälle durch den vorgelegten Gesetzentwurf der Bundesregierung für die Kommunen? Und als zweite Frage, wie beurteilen Sie das Anliegen der Grünen Bundestagsfraktion, Lücken im Steuerrecht zu schließen und hierdurch eine breitere Einnahmebasis für die Kommunen zu schaffen?
Herr Dr. Ronnecker, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank für die wichtige Frage nach den finanziellen Folgen dieses Gesetzentwurfs, welche der Gesetzentwurf doch weitestgehend unbeachtet gelassen hat. Nun, die Finanzlage der Kommunen, die ist schon jetzt, also auch ohne die geplanten Steuersenkungen, Steuerentlastung der Koalition, absolut katastrophal. Das Defizit lag schon 2024 auf dem historischen Höchstwert von 24 Milliarden Euro. Und die Lage wird in den nächsten Jahren noch schlimmer. Wir erwarten für dieses Jahr und für die kommenden Jahre ein kommunales Defizit von über 30 Milliarden Euro pro Jahr. Und angesichts dieser dramatischen Ausgangslage kann es auf kommunaler Ebene wirklich niemand nachvollziehen, dass der Bund jetzt die Kommunen in den Jahren 25 bis 29 nochmal zusätzlich mit 13,5 Milliarden an Steuerausfällen belasten möchte. Der Preis dafür, der wäre auf jeden Fall immens, denn wie sollen die Kommunen darauf reagieren? Entweder wir streichen die öffentlichen Investitionen zusammen und konterkarieren damit die Wachstumsziele dieses Gesetzes, das kann nicht der Weg sein, oder aber wir streichen alle freiwilligen Leistungen der Kommunen zusammen und das geht dann voll und ganz zu Kosten des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Denn das heißt knallharte Einsparungen bei den Zuschüssen, zum Beispiel für die Vereine, die sich im Bereich Kultur und Sport engagieren, bei den sozialen Einrichtungen, beim öffentlichen Personennahverkehr. Und das anders als in der Vergangenheit, nicht nur in so ein paar finanzschwachen Kommunen, die überschuldet sind, sondern flächendeckend bundesweit in allen Kommunen und mit voller Härte. Und vor dem Hintergrund scheint es uns relativ offensichtlich zu sein, dass eine Kompensation hier zwingend erforderlich ist. Und wer auf Bundesebene immer noch glaubt, dass man da vielleicht die Sondervermögen für Investitionen zweckentfremden kann, der verkennt schlicht das Ausmaß und die Dramatik der aktuellen Finanzkrise der Kommunen. Denn die Mittel, die wir jetzt bekommen sollen, zusätzlich aus diesen Sondervermögen, die werden lediglich verhindern, dass die Investitionen jetzt nicht auch noch stark einbrechen auf kommunaler Ebene. Es wird also kein Mehr an Investitionen geben, sondern wir werden damit lediglich sicherstellen können, dass wir keinen zusätzlichen Einbruch erleben und dass der kommunale Investitionsstau nicht noch weiter vorangeht. Insofern bitten wir hier dringend um eine Kompensation.
Genau, und die Zeit ist um. Für die AfD fragt nun Herr Douglas.
Ja, vielen Dank. Herr Professor Mayer, die Frage geht an Sie mit einer Frage, die auf einen Aspekt abzielt, der bisher noch nicht zur Sprache kam. Und zwar geht es um die Förderung von Elektrofahrzeugen. Was halten Sie von dieser verstärkten Förderung von Elektrofahrzeugen vor dem Hintergrund dieses Investitionsprogramms und seiner Wirkung?
Professor Mayer, Sie haben das Wort.
Ja, schönen Dank. Zunächst einmal ist die Förderung von Elektrofahrzeugen nach meiner Recherche nicht direkt eine Subventionierung chinesischer Anbieter. Nach der ADAC-Statistik aus dem Mai, die allerdings nicht auf Fahrzeuge der Geschäftsetage abstellt, sondern im Durchschnitt nimmt, haben deutsche Anbieter mit deutschen Produktionsstandorten durchaus einen erheblichen Anteil an diesen Elektrofahrzeugen. Das zunächst mal als Vorbemerkung. Man kann natürlich zunächst einmal das aus verteilungspolitischen Gesichtspunkten sagen, betrachten und dann sagen, naja, die Geschäftsetage wird jetzt besonders bevorteilt. Sollte das tatsächlich so sein, ist das diese Öffentlichkeitswirksamkeit so politisch auch gerade in der jetzigen Zeit so gewünscht? Fragezeichen. Die zweite Sache ist eher eine allokationsökonomische Fragestellung. Förderung von Elektrofahrzeugen. Macht das eigentlich Sinn? Da müsste man natürlich zunächst mal die Ressourcenökonomen fragen, die einem Auskunft geben könnten, wie es denn beispielsweise mit dem CO2-Rucksack von Elektromobilität generell aussieht. Stichwort Technologieoffenheit. Dazu würde es sich anbieten, dass man beispielsweise, und dann sind wir bei Strukturreformen, auf die spezielle Förderung von Elektromobilität verzichtet und ganz allgemein auf die CO2-Besteuerung hinarbeitet. Denn dann, oder mal so gesagt, im Augenblick fördern wir Elektromobilität, wir haben unterschiedliche Abgasgrenzwerte, wir haben das Heizungsgesetz, wir haben irgendwelche Gebäudestandards, alles ganz unterschiedliche Maßnahmen, die quasi die Grenzkosten der CO2-Einsparung pro Tonne CO2 in den unterschiedlichen Sektoren ganz unterschiedlich ausfallen lässt. Und das ist ökonomisch ganz einfach ineffizient. Mit anderen Worten, das, was hier im Gesetzentwurf konkret gemacht wird, ist eigentlich einerseits, würde ich sagen, Peanuts, zum anderen aber eine Fortsetzung der technologiediskriminierenden Politik, wie wir sie schon aus der Vergangenheit kannten.
Ja, vielen Dank. Und eine weitere Frage auch an Sie. Wurde gerade in ähnlicher Weise von den Kollegen der Grünen gestellt. Für die Veranlagungsjahre 2025 bis 2029 wird nach Angaben des Gesetzentwurfs mit Steuermindereinnahmen in Höhe von rund 46 Milliarden gerechnet, ohne dass eine Gegenfinanzierung vorgesehen wäre. Welche Probleme sehen Sie hier für die Staatsverschuldung, auch vor dem Hintergrund der Lastenteilung zwischen Bund und Länder? Gibt es hier auch eine Verbindung zur erst kürzlich beschlossenen Reform der Schuldenbremse im Grundgesetz?
Ich warte auf das Wort oder greife es einfach mal.
Dankeschön. Legen Sie los, Herr Mayer.
Unsere Berechnungen zeigen, dass aufgrund der Grundgesetzänderung bis 2036 zusätzliche Schulden, Neuschulden in Höhe von 2,5 Billionen Euro möglich sind. Und um jetzt die Aussicht so ein bisschen von diesem alleinigen Gesetzentwurf ein bisschen abzuwenden und auf die größere Sichtweise zu schauen, so wäre meine These. Wir haben im Augenblick eine Politik, die aus verschiedenen Verschuldungstöpfen greift, je nachdem, wie es passt. Um das mal ganz konkret jetzt auf den Gesetzentwurf herunterzubrechen. Wenn wir eine Steuersenkung haben, Steuerausfälle von 25 Milliarden pro Jahr langfristig, dann kann das natürlich die Investitionsfinanzierung betreffen. Aber dafür haben wir natürlich den Investitionsfonds. Und wir haben auch den Verteidigungsfonds, der mit vielleicht 0,5% dann die verteidigungsnahen Infrastrukturinvestitionen, Stichwort panzertragende Brücken und so weiter, haben, können wir einfach verlagern. Und die Länder sollen sich eigentlich gar nicht so mokieren. Sie haben doch 0,35% pro Jahr jetzt zusätzlichen Verschuldungsspielraum. Dann haben wir auf EU-Ebene das Programm SAFE seit kurzem errichtet. Ein völlig neues Konstrukt abseits von SURE, dem Arbeitslosenhilfeprogramm, wo wir überhaupt keine Sicherung der Kredite haben und keine haftet im Endeffekt, außer die EU für zukünftige Schulden. Aber die sind eigentlich im EU-Vertrag gar nicht angelegt.
Punktlandung für die CDU-CSU fragt Herr Hein.
Ja, vielen Dank. Meine Frage richtet sich an das Institut der Wirtschaftsprüfer, Herr Dr. Moser, und für eine zweite Meinung auch an Frau Professor Schanz. Und zwar würde mich interessieren, ob aus Ihrer Sicht die vorgeschlagene Absenkung von Körperschaftssteuersatz und Tesaurierung auch geeignet ist, den Gleichlauf von Körperschaftssteuersatzsenkung und Tesorierungsbegünstigung auch sicherzustellen? Und als zweite Frage würde mich Ihre Meinung interessieren, ob die Maßnahme danach in Kraft treten auch wesentlich und strukturell geeignet ist, die angestrebten wesentlichen Verbesserungen auch gerecht zu werden. Oder müssen wir noch in einem weiteren Gesetzgebungsverfahren noch weitere Impulse setzen?
Okay. Herr Dr. Moser.
Herr Vorsitzender, Herr Abgeordneter Hein, vielen Dank. Die Frage nach der Höhe der Nominalsteuerbelastung ist unserer Wahrnehmung immer eine rein politische Entscheidung. Wir sagen, das ist letztendlich der Gegenwert, der Preis für die öffentlichen Güter, die letztendlich auch die Bundesrepublik Deutschland zur Verfügung stellen. Hier müssen wir feststellen, dass eben diese öffentlichen Güter zumindest in den letzten Jahren deutlich an Attraktivität auch verloren haben. Deswegen, allein aus diesem Grund wäre eine Steuersatzsenkung schon angemessen, auch mit Blick darauf, dass dadurch natürlich eine Signalwirkung an ausländische Investoren einhergeht, die sich im ersten Blick mal die nominellen Steuersätze anschauen. Und die Reduzierung der nominellen Steuersätze führt ceteris paribus natürlich auch zu einer Reduzierung der Effektivsteuersätze. Deswegen ist es insgesamt gut, dass man dieses aufgebaute Verfahren macht. Erstmal die degressive Abschreibung einführen, was im ersten Schritt ja die Bemessungsgrundlage reduziert und dann im zweiten Schritt auch den Steuersatz reduziert. Beides wirkt darauf, dass die monetäre Steuerbelastung sinken wird im Zeitablauf und deswegen auch ein Anreiz für dauerhafte Investitionen in Deutschland gesetzt wird. Dass beide Maßnahmen in einem Gesetzgebungsverfahren getroffen werden, führt zu Rechts- und Planungssicherheit, was für die Unternehmen sehr wertvoll ist. Ein Stück weit, dadurch, dass man stufenweise die nominellen Steuersätze absenken möchte, erhöht das natürlich die Komplexität, beispielsweise bei der Ermittlung von latenten Steuern, die dann auf Jahresbasis berechnet werden müssen. Hier wäre es, glaube ich, schöner gewesen, man hätte zumindest vielleicht nicht 5 Stufen, sondern vielleicht sind 2 Stufen, um eine gewisse Komplexität zu reduzieren. Folgerichtig, um eine gewisse Rechtsformneutralität der Besteuerung sicherzustellen und Personenunternehmen, die thesaurieren, nicht strukturell schlechter zu stellen, macht es auch Sinn, den Thesaurierungssteuersatz anzupassen. Hier muss man aber dann schon sehen, dass das, so wie es austariert ist, vor allem den Unternehmen zugutekommt, den Personenunternehmen, wo die dahinterstehenden Anteilseigner im Bereich der Spitzensteuerbelastung sind. Bei KMUs ist es eine strukturelle Schlechterbelastung. Mögliche Verbesserungen hatten wir als IDW angeregt, auch findet sich, habe ich gelesen, in der Stellungnahme des BDI, dass jetzt hier auch Optionsmodell und Thesaurierungsbegünstigung insgesamt auch reformierungsbedürftig sind.
Frau Professor Schahn, Sie können noch mal ergänzen.
Dankeschön. Herrn, Sie fragten nach der Zielsetzung und da möchte ich einmal noch mal zurückgehen zur Ausgangslage, die wir gerade haben. In den letzten 3 Jahren, die letzten Daten, die zur Verfügung stehen, wurden jedes Jahr mehr als 100 Milliarden Euro an Investitionen aus Deutschland abgezogen. Das heißt, deutsche Unternehmen haben auch sehr wohl investiert, aber im Ausland oder ausländisch haben Geld zurückgezogen und hier viel weniger investiert. Von daher halte ich es für absolut gerechtfertigt, auch solche großen Maßnahmen jetzt zu ergreifen. Wir haben schon besprochen, dass sie ja auch teuer sind in der Gesamtheit und die degressive AFA und Körperschaftssteuersatzsenkung halte ich sehr wohl für wichtige Schritte, um diesen Weg zu gehen. Sie fragten zugleich auch nach weiteren Vorhaben zu der gleichen Zielsetzung. Da geht es ja um den Standort Deutschland, wie wir den auch steuerlich stärken können. Da möchte ich auf diese Punkte Bürokratie und auch Strukturreformen noch mal eingehen. Ganz viele Strukturreformen sind anzumahnen, die noch weitergehen müssen. Gerade Verluste sind hier noch gar nicht enthalten. Wir haben nur Unternehmen mit Gewinnen, die derzeit profitieren können, nämlich von einem niedrigeren Steuersatz und von degressiver AFA. Das verpufft völlig bei Unternehmen mit Verlusten. Und damit meinen wir ja auch solche, die hier investieren wollen, die aber von der Struktur der Branche her erstmal Verluste einfahren über Jahre, denken wir da an Startups oder Pharma oder verschiedene Bereiche, die tragen Risiken, diese Unternehmen, und an diesen späteren Gewinnen partizipiert der Staat sehr wohl an den Risiken, die tragen und eben an den steuerlichen Verlusten. Da hat der Staat nicht die gleiche sozusagen Teilhabe. Und das ist auch einer der Vorschläge, die wir dringend anmahnen, umzusetzen. Und das Zweite ist gerade, wenn es um den Standort geht, letzter Satz, geben Unternehmen immer wieder an, dass Bürokratie in Deutschland auch einer der Hinderungsgründe ist, hier mehr zu investieren. Von daher würde ich auch da eben noch weiter gehen. Und das sind gerade Vorschläge, die auch kein Steueraufkommen kosten, aber Deutschland wesentlich steuerlich attraktiver machen können.
Vielen Dank. Für die SPD fragt nun der Kollege Marvin.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage würde an Professor Dr. Dulin gehen. Zur Lage der Kommunen. Der Gesetzentwurf betrifft ja in starkem Maße auch die kommunale Ebene, die einerseits vor großen finanziellen Herausforderungen steht und andererseits maßgeblich auch Investitionen vorantreiben soll in Schulen, Kitas, soziale Infrastruktur und Digitalisierung. Vor diesem Hintergrund meine Fragen. Erstens, wie können sich die steuerlichen Maßnahmen langfristig betrachtet auf die kommunalen Finanzen auswirken? Und zweitens sind vor diesem Hintergrund umso wichtiger Maßnahmen, um Kommunen an anderer Stelle zu entlasten. Wie bewerten Sie die Bedeutung der 100 Milliarden Euro Tranche aus dem Sondervermögen, die ja insbesondere Kommunen mit zugutekommen soll und die Möglichkeit der Länder, zusätzlich 0,35% des BIP in Investitionen zu lenken?
Okay, Professor Dulin.
Ja, ganz herzlichen Dank. Das waren ja eine ganze Reihe von Fragen. Ich fange mal mit der ersten Frage an, der mittel- oder der kurz- und langfristigen Wirkung auf die Kommunen. Wir haben jetzt schon was über die kurz- und mittelfristige Auswirkung gehört. Das sieht man auch in der Tabelle im Gesetzentwurf. Also kurz- und mittelfristig sind die Kommunen ziemlich hart getroffen. Das hat damit zu tun, dass sie bei den verbesserten Abschreibungsbedingungen über die Gewerbesteuer weniger Einnahmen haben werden. Das korrigiert sich zum gewissen Teil danach, denn später sind das nicht mehr ganz so große Effekte. Es gibt zwei Effekte, die dann noch übrig bleiben. Das eine ist über die Verteilschlüssel die Einkommensteuer, die Senkung des Thesaurierungssatzes. Davon bleibt dann ein gewisser Anteil als Steuerausfällen bei den Kommunen. Und ebenfalls an der Stelle, solange die Körperschaftssteuereinnahmen dann geringer ausfallen, ist zu erwarten, dass die Länder auch weniger an die Kommunen weiterreichen. Also von daher, und das haben wir eben schon gehört von Herrn Ronnecker, die wirklich schwierige Finanzlage der Kommunen wird hier noch einmal verschärft. Und das ist wirklich ein Problem. Also auch, weil wir aus der Vergangenheit immer wieder gesehen haben, wenn bei den Kommunen Geld fehlt, dann werden zuerst die Investitionen zusammengestrichen, denn es gibt sehr viele Pflichtausgaben, wo die Kommunen überhaupt nichts machen können. Und von daher wäre aus meiner Sicht eine Kompensation da schon sinnvoll. Die 100 Milliarden Sondervermögen, die Sie angesprochen haben, welche Rolle spielt das hier? Das Problem ist ein bisschen, dass wir nicht wissen, was da ankommt bei den Kommunen. Denn das geht erstmal an die Länder. Dann, wenn ich es richtig gesehen habe, fließt auch was in den Krankenhausfonds, Strukturfonds, der eigentlich auch Länder, also Krankenhausinvestitionen sind eigentlich auch Länderausgaben. Und wir haben jetzt gesehen, die Beschlüsse der MPK, die aus der letzten Woche, da stand jetzt drin, dass man sich darauf geeinigt hat, nicht mehr Zusätzlichkeit zum Kriterium zu machen. Das heißt, wenn ich das richtig interpretiere, ist hier die Gefahr, dass die Länder das Geld bekommen, ohne dass sie wirklich Investitionen erhöhen müssen. Und es ist alles andere als klar, ob die Länder das tatsächlich an die Kommunen weiter erreichen. Wir haben in der Vergangenheit viele Fälle gesehen, wo die Länder gerade das nicht getan haben, wo es immer wieder Schwierigkeiten gab, wo Zuweisungen vom Bund eben dann oder zum Teil bei den Ländern hängen geblieben sind. Und das ist jetzt tatsächlich wirklich ein Problem. Die Lösung dafür ist nicht ganz einfach. Ich glaube, man müsste wirklich noch mal gucken, langfristig die kommunale Finanzierungsbasis auf solidere Füße zu stellen. Ja, und irgendwas sich auszudenken, dass gerade in dieser kritischen Phase, wo eigentlich man möchte, dass über das Sondervermögen die Investitionen erhöht werden, man das nicht quasi hintenrum den Kommunen so wegnimmt, dass am Ende da nicht viel passiert. Ich bin zwar Volkswirt, aber ich würde gerne noch einen politischen Satz dazu sagen. Die Wahrnehmung auch von unserem Schwesterninstitut, die so Meinungsforschung auch betreiben, die sagt aus, dass es sehr wichtig ist, dass die Menschen vor Ort spüren, dass es auch Verbesserungen gibt. Und wenn das Ergebnis jetzt ist, weil man eben diese zweite Flanke vergisst, die Kommunen zu entlasten, dass eben die Schuldächer nicht repariert werden oder die Schultoiletten und die Straßen vor Ort nicht verbessert werden, dann glaube ich, ist das eine große Gefahr für sehr viel Frustration, weil bei der Bevölkerung kommt dann an, hier werden hunderte Milliarden ausgegeben. Steuersenkungen für die reichsten 10%, wir haben das eben schon gehört, denn das ist das Ergebnis der Körperschaftssteuersenkung, aber es bleibt eben nichts bei den normalen Bürgerinnen und Bürgern übrig. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Für die CDU-CSU fragt nun Herr Hoffmann. Frau Wittmann, ich korrigiere.
Ja, vielen Dank. Ich hätte eine Frage noch mal an den Herrn Dr. Moser, auch wieder in Kombination, in bewährter Kombination mit Frau Professor Dr. Schanz. Und zwar geht es mir dieses Mal um die Forschungszulage, die ja so ein bisschen ein Schattendasein fristet, ehrlicherweise. Wir haben vorher schon mal dazu gehört, dass Sie ja zum einen ein Stück nach oben gehoben werden. Sie, Frau Professor Dr. Schanz, hatten schon gesagt, das ist durchaus ein wichtiges Zeichen, hatten aber auch angemerkt, und da, Herr Dr. Moser, hätte ich auch insbesondere gerne Ihre Meinung noch mal dazu, dass Sie der Ansicht sind, hier würde es noch daran fehlen, dass man noch mal mehr ein Mehr an Entlastung im bürokratischen Aufwand beschließt. Jetzt haben wir vorhin gehört, dass zum einen im internationalen Standortwettbewerb eventuell das ein bisschen zu wenig sein könnte, nur von der Bemessungsgrundlage von 10 auf 12 quasi sich nach oben langsam zu hangeln, dass aber umgekehrt das natürlich eine gewisse Breite darstellt, dass man insbesondere Unternehmen erreichen will, die eben keine großen eigenen Forschungsabteilungen, wie dieses Konzerne tun können, unterhalten. Deswegen auch noch mal Ihre Meinung, glauben Sie, dass dieses dennoch ein Anreiz sein könnte, nicht nur für den Standort an sich, der ja nicht nur für große Konzerne gilt, sondern auch um, ich sage immer gerne, das Land der Dichter und Denker wieder ein bisschen anzuschubsen, denn das sind unsere eigentlichen Rohstoffe. Jedenfalls sollten wir uns zwischen unseren Ohren wieder darauf besinnen. Und das Zweite ist dann für mich auch die Frage, inwieweit Sie damit das auch als einen vernünftigen ersten Ansatz betrachten, dass wir die Gemein- und sonstigen Betriebskosten nur mit pauschalen 20% hier an der Stelle betrachten und inwieweit Sie diese Typisierungen und Pauschalisierungen als einen ersten Schritt in die eben schon angesprochene notwendige Bürokratieentlastung tun. Denn wenn Sie schon Menschen haben, die gerne fummeln, sich da reinbohren und denken, dann wollen die im Regelfall ja nicht noch mit großen Bürokratien belastet werden, sondern eigentlich schneller ein Ergebnis sehen können. Und deswegen dazu bitte von Ihnen nochmal die Möglichkeiten.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Dr. Moser soll antworten.
Und Frau Professor Schanz in bewährter
Kombi. In der Reihenfolge, dann erst Herr Dr. Moser.
Vielen Dank, Frau Wittmann. Ich mache es ganz kurz. Ja, Innovation, Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten sind gerade für einen Staat, der auf solche Innovationen angewiesen ist, wie die Bundesrepublik Deutschland, essentiell. Deswegen insgesamt ist die Ausweitung der Forschungsförderung sehr zu begrüßen. Die geplante Einbeziehung der Gemeinkosten bewerten wir als positiv, weil auch diese zumindest mittelbar den Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten diese zumindest unterstützen. Der pauschalierte Ansatz von 20% bewerten wir ebenfalls als positiv, als eben die Unternehmen von aufwendigen bürokratischen Dokumentations- und Nachweispflichten entlastet. Sie hatten es selbst angesprochen, die Ausweitung der Bemessungsgrundlage von 10 auf 12 Millionen ist ein positives Signal, aber im internationalen Vergleich weiterhin überschaubar. Was man sich vielleicht anschauen könnte, wäre der typisierte Unternehmerlohn, der sowohl der Höhe nach als auch, was die maximale Arbeitsstunden pro Woche angeht, glaube ich, ausbaufähig wäre. Und der Antragsprozess ist aus unserer Wahrnehmung sehr bürokratisch und langwierig. Da hat die Expertenkommission Vereinfachte Unternehmenssteuer, glaube ich, sinnvolle Vorschläge erarbeitet, wie man das Ganze beispielsweise über ein Self-Assessment viel dynamischer und schneller regeln könnte.
Frau Professor Schanz.
Ja. Die Forschungszulage, die wird zu wenig nachgefragt. Das wissen wir, das hören wir aus den Ländern, dass da eigentlich ganz andere Budgets für bereitgestellt wurden. Und es wird ja auch geforscht in Deutschland und trotzdem wird sie nicht ausreichend abgerufen. Und das liegt genau daran, dass eigentlich die Bemessungsgrundlage recht niedrig ist und das Verfahren recht bürokratisch. Von daher sind beide Schritte wirklich sehr, sehr positiv. Wie bereits angemerkt, ist ein Ausbau der Bemessungsgrundlage auf 12 Millionen Euro ein Schritt, aber bestimmt nicht der letzte. Das ist, finde ich, ein sehr positives Signal. Es muss noch weitergehen. Wir haben wahnsinnig viele vergleichbare Länder, die einfach überhaupt keine Begrenzung der Bemessungsgrundlage haben. Also für kleine Unternehmen oder für kleine Forschungsvolumina ist es derzeit interessant, das zu nutzen, wenn man absieht von dem Bürokratieaufwand. Einige sagen trotzdem, das wollen sie nicht, ist zu bürokratisch, aber für größere eben noch gar nicht. Pauschalierung ist ein extrem guter Weg. Ich glaube, das muss insgesamt bei sehr vielen Reformen die Richtung sein, in die wir gehen sollten in der Steuergesetzgebung. Also von daher ist das extrem positiv, hier so zu gehen, ohne einzelne Nachweise für irgendwelche Stifte oder Sekretariatsstunden oder so, die da verbraucht wurden. Und das hat ja immer zwei Aspekte. Das entlastet Steuerpflichtige auf der einen Seite und das entlastet die Finanzverwaltung. Und das müssen wir auch durchgehend mitdenken. Wer soll das alles überprüfen? Wer soll das machen? Von daher, oder da wird auch noch Personal fehlen in Zukunft, ist das auch ein super Schritt. Ich glaube trotzdem auch nur ein erster. Das von Herrn Dr. Moser angesprochene Self-Assessment-Verfahren ist da, glaube ich, ein riesen weiterer Schritt, den wir gehen sollten. Zu sagen, man kann auch ganz anders die Genehmigungsverfahren durchlaufen, ohne diese zweistufige Verfahren, wie wir sie heute haben.
Vielen Dank für die AfD, fragt Herr Douglas.
Ja, vielen Dank. Die letzten zwei Fragen an Professor Söllner. In Ihren Ausführungen lehnen Sie die steuerliche Förderung von Elektrofahrzeugen ab und verweisen darauf, dass andere Maßnahmen für nachhaltiges Wachstum wichtiger sind als die Fokussierung auf Klimapolitik. Welche Maßnahmen wären das und welche Wachstumsimpulse können davon ausgehen?
Herr Professor Söllner.
Ja, in dem vorliegenden Gesetzentwurf erscheint mir diese Förderung der Elektromobilität so ein Fremdkörper, so ein klimapolitisches Feigenblatt zu sein. Ich denke nicht, dass da wirklich ernsthaft jemand damit rechnet, dass die Standortqualität verbessert und die Wettbewerbsfähigkeit erhöht wird durch diese Ausweitung der steuerlichen Begünstigung von Elektrofahrzeugen. Der Automobilstandort, ob der dadurch gefördert wird, wie es in der Begründung an einer Stelle zu lesen ist, das ist zumindest nicht sicher, weil wir ja nicht wissen, ob diese Vorteile jetzt auch wirklich deutschen Herstellern bzw. in Deutschland produzierenden Herstellern zugutekommen. Das Ganze soll auch dem Klimaschutz dienen. Das erscheint mir allein deswegen, weil Deutschland halt bekannterweise einen Anteil von unter 2% an den globalen Treibhausgasemissionen hat, auch eher fragwürdig. Von daher sehe ich hier, genau wie der Herr Kollege Mayer, eine Wettbewerbsverzerrung. Ich würde eher auf Technologieneutralität setzen und und Technologieoffenheit. Insbesondere, wenn man sich überlegt, dass der Klimaeffekt dieser verschiedenen Antriebstechnologien ja sowieso schon berücksichtigt ist durch das Brennstoffemissionshandelsgesetz in Deutschland und in Kürze EU ETS 2. Warum macht man noch diese zusätzliche Förderung? Erscheint mir eine Wettbewerbsverzerrung und halte ich für nicht zielführend. Stattdessen sollte man von dieser einseitigen Klimaschutzfixierung abkommen und bei Klima- und Energiepolitik stärker auf Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit achten. Das wäre auf jeden Fall ein wesentlich größerer Beitrag zur Erhöhung der Standortqualität in Deutschland, wenn wir niedrigere Energiepreise hätten und eine sichere Energieversorgung, so wie wir sie vor 20 Jahren gehabt hatten. Also insofern plädiere ich auch in der gesamten Wirtschaftspolitik für eine Umkehr. Die Standortqualität und die Wettbewerbsfähigkeit können wir, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, nicht durch diese einzelnen Maßnahmen hier erhöhen, sondern da ist noch viel mehr zu tun. Das Bürokratieabbau wurde schon angesprochen. Aber was noch nicht erwähnt wurde und steht halt nun mal im vorliegenden Antrag drin, sind diese Klimaschutzmaßnahmen, die extrem ins Geld gehen und sehr hohe Kosten verursachen für die Unternehmen und die Standortqualität nicht zuletzt wegen der eingeschränkten Versorgungssicherheit durchaus beeinträchtigen. Also da sehe ich einen großen Handlungsbedarf und nicht in der weiteren Förderung der Elektromobilität. Danke.
Ja, vielen Dank. Dann noch kurz zum Ende. Was halten Sie davon oder wie sehen Sie das, wenn wir uns mehr auf die Ausgabenseite fokussieren sollten als immer auf die Einnahmenseite?
Ja, das ist eine wichtige Frage. Die ganze Zeit in dieser Runde auch ging es immer nur darum, die Einnahmen zu erhöhen. Und auch in dem Antrag von Frau Beck et alii ist ja die Frage, ist ja die Rede davon, dass man die Gerechtigkeitslügen vor allem deswegen schließen will, weil man dadurch die Einnahmebasis des Staates erhöhen möchte. Man sollte vielleicht auch mal die Ausgabenseite betrachten und sich überlegen, inwieweit da Einsparpotenzial da ist. Und wenn der Herr Dr. Ronnecker beispielsweise sich beklagt über die desolate Finanzlage der Kommunen, da hat er wahrscheinlich schon recht, aber auch hier gibt es bestimmte Ausgaben, wo ich mir überlege, ob die wirklich sein sollten. Also wenn ich da an die verschiedenen Klimaschutzbeauftragten, die auf kommunaler Ebene da rumlaufen, denke, ich bin mir nicht sicher, ob da wirklich die Bürger so viel davon haben, wie von anderen freiwilligen Leistungen. Ja, damit würde ich dies bewenden lassen. Danke.
Vielen Dank. Für die Linke fragt nun Frau Achelwill.
Angesichts des kolossalen Sanierungsstaus in den Kommunen finden wir die Abwälzungseffekte, die jetzt eben durch das Investitionsprogramm zustande kommen, zulasten der Kommunen sehr kontralogisch und möchten uns da allen entsprechenden Positionierungen noch mal deutlich anschließen und daran appellieren, dass da Ausgleich getroffen werden muss an der Stelle, weil das so nicht stehen bleiben kann. Und der Bundesrat hat entsprechend auch natürlich schon Bedingungen geknüpft, mit denen wir dann noch weiter zu tun haben werden. Auch was die grundsätzliche Effektivität anbetrifft, sind wir als Linke nicht ganz sicher, ob die eventuellen positiven Wirtschaftseffekte die tatsächlich hohen Kosten und Mindereinnahmen am Ende des Tages einholen, beziehungsweise welche Seite da praktisch überwiegt. Und die Verteilungswirkung ist hier ein paar Mal angesprochen worden. Was steuerliche Entlastung jetzt kleiner und mittlerer Einkommen anbetrifft, ist da ja nicht zu finden in dem ganzen Paket. Nachfragewirkungen fehlen ebenfalls, während Unternehmen mit hohen Gewinnrücklagen ja auch nicht unbedingt dann diese Rücklagen wieder investieren, wie wir wissen. Das ist ja nicht immer passiert. Und deswegen ist meine nächste Frage an Herrn Dr. Bach dann nochmal, wie bewerten Sie die angebots- und nachfrageseitigen Effekte des Boosters? Was ist da vielleicht gut oder was könnte verbessert werden aus Ihrer Sicht, dass wir das dann nochmal ein bisschen klarer haben? Danke.
Herr Dr. Bach, Sie haben das Wort.
Herr Vorsitzender, Frau Abgeordnete, vielen Dank für die Frage. Der Booster hat eben eine, sagen wir mal, grundlegende symbolische Bedeutung im Steuersenkungswettlauf. Da haben wir eben ein Problem, da sind wir anfällig. Deswegen geht das schon in die richtige Richtung. Die Dimensionierung der Maßnahmen ist in der Tat zu diskutieren. Wie schon mehrfach betont, haben eben die Steuersatzsenkungen vermutlich doch keine so große Wachstumswirkungen. Vor dem Hintergrund der Verteilungswirkungen ist das schon problematisch. Die ungleiche Einkommens- und Vermögensverteilung wird zunächst einmal weiter ungleicher gemacht. Angesprochen wurden ja auch gerade bereits die arbeitende Mitte und deren hohen Belastungen. Denen hat die Koalition ja auch Entlastungen in Aussicht gestellt im Laufe der Legislaturperiode. Da geht es aber dann direkt um 60 bis 70 Milliarden Euro pro Jahr. Wenn man da nennenswerte Entlastungen, die über den berühmten Söderschen Cappuccino pro Monat hinausgehen, erzielen will. Das heißt, da reden wir natürlich über ganz andere Größenordnungen. Und das ruft dann eben entsprechende Veränderungen im Steuer- und Abgabensystem, ruft das eben auf. Auch vor dem Hintergrund, dass wir die Sozialbeiträge steigen eben momentan unkontrolliert nach oben Richtung 50%, nicht wahr? Momentan bei der Gesundheit, in den nächsten Jahren bei der Rente. Auch da gibt es bisher keine klare Perspektive, wie man das in den Griff bekommen will. Naja, und dann muss man eben letzten Endes gucken, wie man eben in den dann, also Steuerreformen, wir hatten keine größeren Steuerreformen mehr seit den Nullerjahren, da hatten wir aber große Steuerreformen, Gemeindefinanzierung, Gewerbesteuer tatsächlich ein Problem für die kommunalen Haushalte, jedenfalls die starke Abhängigkeit. Das sind sozusagen die Fragen. Nachfrageprobleme haben wir ja tendenziell jetzt auch dadurch, dass das Wachstum nicht sehr stark ist. Also das heißt, wir brauchen eben mehr Entlastungen in der breiten Mitte. Und vor dem Hintergrund dürfen dann auch Steuererhöhungen für hohe Einkommen und Vermögen nicht tabu sein. Natürlich an der Stelle, wo sie möglichst wenig negative Wachstumswirkungen auslösen. Also etwa bei, ich sag mal jetzt ein bisschen pauschal, leistungslosen Vermögenszuwächsen, Vermögenstransfers. Bei der Erbschaftssteuer gibt es ja diverse Privilegien, die man zumindest vorsichtig reduzieren sollte. Bei der Immobilienbesteuerung wurde ja bereits angesprochen, dass wir da erstaunliche Privilegien haben, die auch ganz überwiegend wohlhabenden Menschen zugutekommen und darüber hinaus auch noch die Immobilienmärkte verzerren. Die Grunderwerbsteuer, Share Deals, ein großes Problem, wobei die Grunderwerbsteuer natürlich auch nicht ideal ist, eigentlich die schlechteste Steuer, die wir in unserem Steuersystem haben, bei den Ländern eben eine große Rolle spielt. Die sollte man eigentlich wieder reduzieren, im Gegenzug aber dann Immobilien stärker im Bestand bei der Grundsteuer belasten. Vielen Dank.
Danke auch. Für die CDU-CSU fragt Herr Günzler.
Ein spannendes Belastungspaket, was Sie dort vorgetragen haben. Meine Frage richtet sich an Frau Professor Grimm nochmal. Frau Professor Grimm, ich habe in Ihrer Stellungnahme ja gesehen, dass Sie eindeutig die Senkung der Körperschaftsteuersätze präferieren vor Abschreibung bzw. einer Investitionsprämie. Diese Aussage steht ja ein wenig im Gegensatz zu dem, was ich hier teilweise im Saal vernommen habe. Und daher würde ich Ihnen die Gelegenheit geben, das noch mal volkswirtschaftlich zu unterlegen, was Sie gesagt haben. Und ich frage mich auch, wenn wir immer über Mindereinnahmen reden, was eigentlich die Opportunitätskosten wären, wenn wir nichts täten. Also ob nicht dann auch Mindereinnahmen auf der Steuerseite eintreten, wenn es mit dem Standort Deutschland nicht weiter vorangeht. Und ich hatte die Investitionsprämie eben kurz auch erwähnt. Sie haben in Ihrer Stellungnahme etwas Skepsis walten lassen, was die Investitionsprämie angeht. Vielleicht könnten Sie das auch noch ausführen.
Frau Professor Grimm.
Ja, sehr gerne. Also ich bin schon etwas mehr geneigt, den Steuersenkungen mehr Priorität einzuräumen, einfach deshalb, weil wir in dieser Situation, wo wir strukturell unter Druck geraten, schon auf die längerfristige Verlässlichkeit schauen müssen und aktuell im internationalen Steuerwettbewerb eben wirklich eines der Hochsteuerländer sind. Wenn man nach hinten guckt, trifft das nicht immer zu, weil die effektive Steuerbelastung dann durch zum Beispiel solche Programme wie die degressiven Abschreibungen, die jetzt wieder vorgeschlagen werden, dann doch die effektive Besteuerung rückwärts schauend mindert. Aber das nützt natürlich demjenigen nichts, der sich mit Blick auf die Zukunft über den Standort Gedanken macht. Wenn man jetzt diese Studien anschaut, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig, diese Effekte zu identifizieren. Und einige der Studien, die hier angesprochen wurden, identifizieren oder scheinen einen Nulleffekt nicht ausschließen zu können, aber belegen das mit, leiten das hier aufgrund eines Publication Bias von Studien, die Effekte finden. Aber die Publikation ist natürlich endogen. Also es liegt ja nahe, dass Studien, die im Gutachterprozess bei den wissenschaftlichen Zeitschriften nicht ganz so gut wegkommen, dann weniger publiziert werden. Und dann diese Studien heranzuführen, um zu sagen, eigentlich gibt es keinen Effekt, wenn man auch die unveröffentlichten Studien mit berücksichtigt, das ist natürlich schon auch fragwürdig. Ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, das darzulegen, weil wir ja hier auf die längere Frist schauen müssen. Mit Blick auf die Investitionsprämien ist es natürlich so, dass wir da relativ schnell Diskussionen haben, die das Ganze sehr bürokratisch komplex machen. Der DGB wollte das an Tariftreue binden. Man kann dann sagen, naja, welche Investitionen sollen denn jetzt mit einer Investitionsprämie bedacht werden? Sind das jetzt auch klimaschädliche Investitionen oder will man die dann ausschließen? Also man ist sehr, sehr schnell in Diskussionen, die dann eben dazu führen, dass die Identifikation der zu begünstigenden Investitionen sehr, sehr schwierig wird. Und insofern ist davon eher abzuraten, aus dieser zukunftsgerichteten Perspektive eben über einen unmittelbaren Wachstumseffekt hinaus. Ich glaube, wir dürfen nicht nur denken, wir befördern jetzt das Wachstum in den nächsten 2-3 Jahren wieder und dann geht es wieder bergauf. Das ist, glaube ich, nicht das Szenario, in dem wir uns befinden. Und die Investitionspakete, vielleicht das als letzten Punkt, also diese schuldenfinanzierten Investitionen in Verteidigung und Infrastruktur, die bilden zwar die Grundlage für zukünftiges Wachstum. Es ist gut, wenn wir verteidigungsfähig sind, denn das schafft Sicherheit. Ohne die würde niemand investieren. Es ist gut, wenn die Infrastruktur hergestellt wird. Die Frage ist, ob man das schuldenfinanziert machen muss. Aber prinzipiell ist das natürlich eine Voraussetzung für die Attraktivität des Standorts. Aber der Effekt dieser Ausgaben auf das Produktionspotenzial an sich, der wird in der Regel relativ niedrig eingeschätzt. Also der Effekt auf die auf das Wachstumspotenzial der Volkswirtschaft, der kann nur richtig dynamisch kommen, wenn wir im Hochtechnologiebereich, im Technologiebereich wieder reüssieren. Und dafür muss man die Investoren, die privaten Investoren anlocken. Und deswegen aus meiner Sicht eine hohe Priorität für die Steuersenkungen und weniger für kurzfristige Maßnahmen.
Vielen Dank. Wir kommen nun zur letzten Frage, zumindest in der heutigen Anhörung. Und die kommt von der SPD, von Frau Heiligenstadt.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich erst einmal an Herrn Dr. Michelsen noch mal, weil ich ihn vorhin nur zur Forschungszulage befragt habe. Ich würde ihn auch gerne noch mal zum Investitionsbooster-Paket, sage ich mal, insgesamt fragen, vor allen Dingen mit dem Blick auf Ihre Perspektive auf den Standort Deutschland und im Vergleich international. Hat das also auch Wachstumsimpulse sozusagen innerhalb der EU? wenn wir in Deutschland so eine entsprechende Gesetzesveränderung vornehmen werden? Und wie schätzen Sie die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands in der EU oder vielleicht auch international dadurch ein? Und wie wichtig erhalten Sie die Umsetzung genau dieses Paketes, gerade auch vor dem Hintergrund, dass die degressive AFA für die Investitionsentscheidungen ja relevant ist?
Herr Dr. Michelsen.
Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank für die Frage. Die konjunkturelle Lage ist fragil und das ist nach wie vor ein großes Problem. Wir haben für die Investitionstätigkeit im Wesentlichen zwei Faktoren, die bremsen. Das eine sind diese strukturellen Nachteile, über die wir heute schon sehr viel gesprochen haben. Das zweite sind aber auch Fragen von Sicherheit und Unsicherheit. Es gibt einen schönen Index, der heißt Economic Policy Uncertainty Index. Der ist momentan auf einem Wert, der ungefähr 10-mal so hoch ist, wie man das normalerweise misst. Und das sorgt dafür, dass Investitionen zurückgehalten werden. Allein die Unsicherheit über die Zukunft ist da entscheidend. Das ist in Deutschland besonders ausgeprägt. Und das ist ein Problem, was man hier auch dann noch mal explizit adressieren sollte. Deutschland braucht also private Investitionen, die unterm Strich ungefähr 15% unter dem Niveau liegen, was wir vor Corona haben. Und dieses Fehlen der Investitionen über Jahre sorgt dafür, dass die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts leidet, die Modernität des Kapitalstocks deutlich reduziert ist und dass wir hier erstmal zusehen müssen, dass wir überhaupt erstmal aufholen. Das bedeutet, die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands wird damit gestärkt und das ist auch der richtige Weg. Ob das genug ist, das ist eine andere Frage und da würde ich auch den Kolleginnen und Kollegen, den meisten hier recht geben, dass wir hiermit erst nur einen ersten Schritt gehen. Das größere Paket ist dann in den Infrastrukturausgaben zu sehen und all dem, was dann eben strukturell hier am Standort verbessert wird. Da geht es dann teilweise auch um die Fachkräftefragen, Bürokratieabbau, eigentlich das, was wir auch letztes Jahr im Wachstumspaket diskutiert haben und was leider nicht über die Rampe gekommen ist. Im Ergebnis ist Deutschland wegen seiner volkswirtschaftlichen Bedeutung im Euroraum eine eigentlich Wachstumslokomotive, momentan die Wachstumsbremse. Das zu verändern, ist eben auch Teil der finanzpolitischen Ausrichtung. Die Finanzpolitik bedeutet, also eine expansivere Finanzpolitik bedeutet eben auch Wachstumsimpulse in den Euroraum hinauszusenden. Schätzungen sagen, dass wenn man 1% des BIP zusätzlich finanzpolitisch verausgabt, dass man einen Spillover-Effekt von ungefähr 0,15% für den Euroraum hat. Das heißt, man hat schon auch deutlich eine Verantwortung gegenüber der Eurozone, wurde in der Vergangenheit im Übrigen auch häufiger angemahnt. Also dass Deutschland eben seine eigene Nachfrage stärkt, um eben diese blauen Briefe aus Brüssel dann zu vermeiden, das Leistungsbilanzdefizit abzubauen. Das bedeutet, Deutschland ist hier in einer besonderen Position. Das, was hier auf den Weg gebracht ist, zeigt in die richtige Richtung. Der Effekt wird aber dann erst kommen, wenn man jetzt im Anschluss weitere Dinge folgen lässt, mit entsprechenden Wirkungen auch für die Wachstum oder die Entwicklung in Europa. Vielen Dank.
Dann will ich vielleicht die letzte Minute ganz kurz noch nutzen, weil ich Herrn Dulin etwas mit dem Kopf schütteln gesehen habe bei den Ausführungen von Frau Grimm, dass Sie vielleicht noch mal Gelegenheit haben, doch das Zusammenspiel zwischen Steuersenkungen und Wachstumsimpulsen und Investitionsbooster, sage ich mal, degressive Abschreibungsmöglichkeiten und Wachstumsimpulsen, Ihre Sicht darzulegen. Bitte schön.
Herr Professor Dulin.
Ja, ganz herzlichen Dank. Theoretisch ist es so, dass desto höher die Steuersätze sind, desto stärker wirkt eine höhere Abschreibungssätze. Und wir haben da inzwischen Literatur, die sagt, eigentlich, wenn man das Ziel ist, wirklich Realinvestitionen in Anlagen, Ausrüstung im Land hinzubekommen, dann sollte man über die Abschreibungsbedingungen gehen und die möglichst großzügig machen, nicht an die Steuersätze zu gehen. Und es geht ja auch hier darum, um wirkliche Investitionen und nicht nur die Unternehmensübernahmen von außen zu nehmen. Ich erinnere mal, die größte ausländische Investition in Deutschland war die Übernahme von Mannesmann durch Vodafone. Da ist relativ wenig echt investiert worden in Deutschland. Das war vor allem eine Finanztransaktion. Und sowas ist nicht das, was man unbedingt jetzt braucht fürs Wachstum. Dankeschön.
Ja, vielen Dank auch. Wir sind am Ende der heutigen Anhörung. Das war für mich heute eine Premiere, zumindest im Finanzausschuss. Und Sie haben es mir aber leicht gemacht. Ja? Also die Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausschuss, der diszipliniert, aber auch die Sachverständigen fast immer auf den Punkt. Also da kann man überhaupt nicht meckern. Vielen Dank dafür. Wir haben auch viel Publikum heute gehabt. Ich glaube, insgesamt Entwürfe und Gesetze, die sehr stark in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden und in die auch viele Erwartungen jetzt gesetzt werden für Deutschland, aber auch darüber hinaus. Vielen Dank und damit schließe ich die Sitzung. Danke.